Hallo Leute, besucht mich doch mal auf meiner neuen Webseite www.frankstoner.tv. Dort warten noch viel mehr Folgen von Stoner Frank und Frei. Und jetzt viel Spaß bei der Sendung. Hallo liebe Zuschauer, willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Stoner, Frank und Frei hier auf Nuhuviso. Und heute mit einem Thema, was wirklich ein ganz, ganz großes Thema ist. Heute mal was zur Heilung, weil wir haben ja in der letzten Zeit wirklich auch viel düsteren Stuff angeschaut, was man auch machen muss im Sinne der Heilung. Aber heute kommt was ganz Großes. Für mich ist es das größte Thema in meinem Leben. Ja? Und ich weiß, es klingt jetzt hier vielleicht übertrieben, aber es ist wirklich was in meinem Leben eine ganz, ganz große Rolle spielt. Denn heute erzähle ich euch von meinem Guru. Hot damn, wenn das einige sagen, hey, Frank Stoner hat doch keinen Guru. Weil ich sage doch hier immer wieder auch, dass wir unsere eigene Autorität sein sollen und so weiter. Und das stimmt auch. Und mein Guru ist aber auch kein Mensch. Mein Guru ist ein Berg. Und das macht die Sache natürlich interessanter und einfacher. Und über diesen Berg möchte ich euch heute erzählen, weil es letztens ist, als Berg ist es auch ein Stück Natur, ein Kraftort. Und aus meiner Sicht, und ich habe wirklich viel gesehen auf der Welt, nicht alles, aber viel, das ist der größte Kraftort, den es auf dieser Welt gibt. Für mich ist es zumindest so. Und von dem werde ich euch heute mal berichten. Und hier auf dem Bild seht ihr auch gleich schon den Berg. Der Berg heißt Arunachala. Das ist Sanskrit. Und daran erkennt man schon, der Berg steht in Indien. Es ist in Südindien im Bundesstaat Tamil Nadu. Ich habe mal eine kleine Landkarte mitgebracht. Und dort, wo der grüne Pfeil ist, ist die Stadt Tiruvannamalai. Tiruvannamalai ist die Stadt, die an dem Berg ist. Das ist sozusagen, wenn du eine Linie ziehst zwischen den Städten Chennai, das ist das ehemalige Madras, und Bangalore. Und dann so auf halber Strecke geht es so nach Süden ab. Dort ist Tiruvannamalai. Tiruvannamalai ist Tamil schon vom Namen her. Annamalai ist der tamilische Name für den Berg Arunachala. Übrigens Tamil, auch eine sehr, sehr spannende Sprache. Es ist eine sehr, sehr alte Sprache. Die Tamilen sind auch eine der ganz, ganz alten Kulturen hier auf dieser Welt. Ganz altes Volk. Und Alt-Tamil, die Leute vor Ort sagen, ist sogar älter als Sanskrit. Also das ist wirklich, geht hier tief rein. Ne? Und Annamalai heißt der Berg auf Tamil, und Tiruv heißt, glaube ich, einfach nur Tempel. Also der Tempel von Annamalai, und so heißt die Stadt. Der ist dort in Südindien. Ja, und dieser Berg ist, ich könnte da so viel erzählen, denn ich habe euch ja gesagt, ich war auf Reisen in Indien, und an diesem Berg war ich insgesamt, wenn man das alles so addiert, war ich ein Jahr lang dort. Ein Jahr war ich an diesem Berg. Und da sind wirklich großartige Dinge für mich passiert. Und deswegen könnte ich natürlich ganz, ganz viel erzählen, aber ich versuche heute mal so einigermaßen Kompaktes zusammenzubringen, was der Berg ist, was der Berg auch für mich ist und was es uns geben kann. Ja. Ich habe auch bisher da noch nie groß drüber gesprochen, nicht zuletzt, weil ich auch nicht als Missionar irgendwie auftreten will oder sowas. Aber das ist hier auch gar nicht der Fall, weil es geht hier nicht so sehr um Religion, obwohl wir auch über Hinduismus ein bisschen sprechen werden, das ist nun mal in Indien. Sondern das ist wirklich ein Stück Natur. Ja? Und das ist erstmal unabhängig von den Menschen. Es ist dort ein Kraftort, ein Kraftfeld. Und von dem möchte ich euch heute erzählen. Ja? Ich habe von dem Berg schon gehört, von meiner Lady, die war, bevor wir zusammen nach Indien gefahren sind, war die auch schon in Indien. Und die hat mir davon erzählt, wir haben uns eigentlich kennengelernt, als sie direkt aus Indien zurückkam, nicht gerade aus Südamerika, haben uns kennengelernt. Und ich habe es gesehen, wusste schon sofort Bescheid über ihr. Und dann haben wir ganz viel gesprochen, und sie hat mir über diesen Berg erzählt. Und ich wusste schon bei allem, was sie sagt, ich wusste, dass es stimmt. Ja. Also ich wusste, das ist echt, und ich kannte diese Geschichten zum Teil schon. Ja. Das ist eh schon eine seltsame Sache. Ich hatte schon als Jugendliche und auch in meinen jüngeren Jahren, als junger Mann, bin ich schon viel rumgereist. Und ich hatte schon immer das Gefühl, so irgendwann in meinem Leben werde ich auch mal nach Indien gehen. Aber es muss dann der richtige Zeitpunkt sein. Und es kann nur ein Zeitpunkt sein, wo ich dann auch frei bin und auch Zeit habe, weil ich in all den Reisezeiten, die ich vorher schon gemacht habe, als ich noch studiert habe, habe ich Indien immer ausgelassen, weil ich wusste, ich kann da nicht nur für 4 oder 6 Wochen hin, ja, sondern wenn ich dort nach Indien gehe, dann sprengt es diese Limits. Ja. Und als es dann in meinem Leben soweit war, da war ich, wie soll man sagen, in einer Art faustischen Zustand, möchte ich es mal beschreiben. Ich habe halt schon sehr lange studiert gehabt und von Jahr zu Jahr ist mir das irgendwie inhaltlich, was man so an den Universitäten lernt, habe ich mich da mehr und mehr davon distanziert und man könnte auch sagen emanzipiert. Und es war aber dann echt so ein Tiefpunkt in meinem Leben, wo ich wirklich mich gefragt habe, was mache ich hier überhaupt auf dieser Welt so? Und all diese Informationen, die ich auch bekomme und die auch in mir aufpoppen und so weiter, wo kommt das alles her? Und niemanden interessiert es in meinem Umfeld und was ist da nur los? Es war wirklich diese Sinnfragen, diese Frage war, warum bin ich überhaupt hier und was geht's in diesem Leben? Diese großen Fragen, deswegen nenne ich sie faustisch, wie bei Faust auch, diese Fragen, die haben enorm auf mir gelastet. Und das war echt so ein Punkt, wo ich nichts anderes mehr wollte als die Wahrheit. Alles andere war mir egal so. Und meinem Herz hat wirklich diesen Ruf gehabt, nach Indien zu kommen. Ne? Und genau in dem Moment, also in dieser Phase meines Lebens, treffe ich dann auch die Frau meines Lebens. Und mir war völlig klar, dass das ist, was mich ruft. Und da geht's hin. Naja, und so sind wir dann nach Indien gereist. Und im Grunde haben wir wirklich mit einem One-Way-Ticket, also wir haben alles hinter uns gelassen. Und ich könnte euch da viele Reisestories auch erzählen, aber möchte mal euch mal erzählen, wie das so war, als ich dorthin gekommen bin zu dem Berg. Ja. Wie gesagt, ich wusste von dem Berg schon vorher. Shanti hat mir viel erzählt und ich war da völlig offen. Ja. Und das war tatsächlich überhaupt mein Zustand damals. Ich war total offen. Also ich war echt, ich habe mit dem, was mir Europa und die Universität und so weiter bieten kann, damit habe ich abgeschlossen. Und ich wollte die Wahrheit wissen und ich bin da in diese Reise gegangen, wirklich wie ein ganz offen und habe gesagt, okay, ich nehme alles, was ich bisher gelernt habe, stelle ich mal zurück. Ich bin offen für alles, ich höre mir alles an, ich schaue mir alles an, ich mache die Erfahrungen, die auf den Weg kommen und ich möchte jetzt nur die Wahrheit und ich möchte wissen, was der Sache ist. Und wenn nicht, dann, wenn ich dabei untergehe, dann wäre mir das damals auch egal gewesen. Ja. Ich wollte wirklich nur jetzt wissen, was ist Sache. So. Naja, und dann kommen wir dort an dem Berg an und auf den ersten Augenschein ist es jetzt nicht so was Besonderes. Also ich habe in meinem Leben schon viele Berge gesehen und viele höhere Berge, größere Berge, spektakuläre Berge mit tolleren Felsformationen. Der Berg ist eigentlich von der Definition her fast nur ein Hügel, also der ist unter 1000 Meter. Allerdings hat er schon auch eine schöne Präsenz, auch von der Masse her, weil das ist dort insgesamt eher flaches Land. Also der ist jetzt nicht Teil von irgendeiner Gebirgskette, sondern es ist dort flaches Land und du hast halt dann vereinzelt Berge wie Arunachal, aber auch ein paar andere. Und deswegen kann man schon von einem Berg sprechen, obwohl er jetzt nicht so hoch ist jetzt im Vergleich mit anderen Gebirgen, die wir kennen. Ne? Naja, der erste Eindruck ist halt, nicht anders als ein Berg. Ich sehe halt einen Berg, ja, und war aber eben völlig offen. Und ich habe dann in der ersten Nacht oder am ersten Abend dann wirklich auch zu diesem Berg rausgesprochen und gesagt, okay, ey, wenn da jetzt echt was ist, dann zeig's mir. Ich möchte es wissen, ich bin bereit. So, zeig mir das, dass da was ist. Und am nächsten Tag bin ich dann in den Ramana Ashram gegangen. Ramana, zu dem komme ich nachher noch, das ist einer von den großen Gurus, die dort an diesem Berg gelebt haben, gewirkt haben und vielleicht das bekannteste Gesicht. Und da gibt es einen großen Ashram. Ein Ashram ist im Grunde genommen, was bei uns ein Kloster ist, ja? Wo halt Leute auch zusammen leben, wo du auch übernachten kannst und dich einbringen kannst. Also da kannst du auch als Gast mal dann sein für ein paar Wochen oder Monate. Und naja, das hat schon so komisch angefangen. Eigentlich wollten wir auch in dem Ashram wohnen, aber da in dem Ashram haben die dann erstmal gesagt, so, die haben uns gesehen und nee, geht nicht. Da war ich am Anfang erstmal so ein bisschen beleidigt, ja, wieso geht das nicht? Andere können ja auch dort schlafen und so weiter. Aber ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass dort nichts zufällig ist und dass das alles so passt. Trotzdem war dieser Ramana Ashram mit meine erste Anlaufstelle, um so diesem Geheimnis des Bergs irgendwie so nahe zu kommen. Was passiert hier? Und in diesem Ashram ist ein das Grab auch von Meister Ramana und da sind halt dann Leute, Schüler, Anhänger von ihm aus aller Welt, also sehr viele Inder, aber auch sehr viele international, Leute aus Europa, Amerika, Japan, also wirklich aus allen Ländern. Und die Leute gehen dort in den Ashram rein und umkreisen dann immer so dieses Grabmal von ihm. Und ich schaue mir das alles an so und ich habe nichts kapiert. Ich habe jetzt gecheckt, ich frage mich, was machen die Leute da? Warum gehen die da rum? Ich bin auch ein bisschen rumgegangen und so. Mal sehen, was passiert. Ja. Und ich bin aber halt voller Fragen. Wie es wahrscheinlich für die meisten Leute ist, wenn du das erste Mal nach Indien kommst. Sind so viele Eindrücke, die flashen dich so sehr, dass du wirklich relativ still rumläufst mit lauter Fragezeichen. Und hey, was geht hier nur ab? Ja. So war es bei mir auch. Und so war ich eben in diesem Ramana-Ashram am ersten Tag. Und schau mir das alles so an, ne? Und wahrscheinlich hat man mir auch angesehen, dass ich da ein bisschen ratlos war, so Neuankömmling. Das sieht man schon am Teint, ob einer schon eine Weile in Indien unterwegs ist oder frisch ins Land kommt. Jedenfalls kommt dann so auf einmal ein junger Mann zu mir, ein Inder. Und es ist Südindien, das ist tropisch. Also da tragen die Menschen auch nur, auch die Männer, eigentlich traditionell nur Lungis. Das sind so Wickelröcke, also was einfach so warm ist. Und der hat nur so ein Lungi angehabt. Nackter Oberkörper und hat aber da so eine Kordel so über den Körper gelaufen, also so eine Schnur gehabt. Und an der Schnur kannst du die Brahmanen erkennen, also die Kaste der Brahmanen, Oberkaste. Nur die dürfen diese Schnur tragen. So. Naja, und der Typ kommt auf mich zu, blutjung, der war vielleicht 18, 19, ne? Kommt auf mich zu und spricht mich an auf Englisch, hat auch sehr gut Englisch gesprochen und ist so ganz bestimmt und sagt so zu mir, hey, ich muss mit dir sprechen. Und ich war wirklich in dieser Einstellung drin, okay, ich höre mir alles an. So. Und dann hat er gesagt, ich soll mit ihm mitkommen und er hat mich dann mitgenommen. Der hat tatsächlich auch in diesem Ramana Ashram gelebt für ein paar Wochen und hatte dort ein Zimmer. Und dann nimmt er mich mit in sein Zimmer und fängt dann an, mir irgendwelche geheimen Yoga-Praktiken beizubringen. Ich war frisch in Indien, ich habe noch nie vorher Yoga gemacht. Ja, und der kommt auf einmal an. Und das war kein Faker, das hat man auch sehr schnell gesehen. Ich meine, der hat sich da selber in so gewisse Asanas geworfen. Also Asanas sind so Körperpositionen im Yoga. Und hast du schon gesehen, da steckt schon ganz viel dahinter. Also die ganze Körperspannung und so weiter. Der Mann macht das schon sein Leben lang, obwohl er noch so jung ist. Und dann hat er mir halt mich wirklich mit Informationen überhäuft. Ich konnte mir das alles gar nicht merken, ja. Nadi hier, so irgendeine Energielinie da und dann musst du deine Zunge in die Position bringen und gleichzeitig mit der Hand das machen und Knie muss so sein, ich sage so, boah, und im Kopf das und das Mantra sprechen und naja, jedenfalls nach wenigen Minuten war mir schon klar, so irgendwie, ey, boah, das überfordert mich total, warum erzählt er mir da all diese Geheimnisse und ich kann mir die gar nicht merken, so, ja. Und naja, ich weiß dann gar nicht mehr genau, wie es gekommen ist, er hatte dann, nachdem er dann mir so ein paar von diesen Geheimnissen gegeben hat, hat er mich um Geld gefragt. Und zwar hat er gefragt, ob er sich was leihen kann. Jetzt ist es in Indien so, da fragen einen öfter Leute nach Geld. Aber in dem Fall wusste ich, das ist kein Bettler. Ja, das hat man gleich gesehen, der ist kein Bettler, das ist ein Brahmane. Und der hat mehr Geld als ich wahrscheinlich. Ja. Aber er hat mir dann so eine Story erzählt, er hat halt gerade jetzt kein Geld, aber er bekommt wieder Geld von seinen Eltern. Er ist in einem reichen Elternhaus, kommt er auch. Und ob ich ihm jetzt irgendwie aushelfen könnte. Und er hat mir dafür auch ein paar Geheimnisse gezeigt. Und ich sagte, ja, kein Problem. Das war auch keine große Summe. Ja, wir reden von sowas wie 10 Euro oder sowas umgerechnet. Und dann habe ich aber jetzt ihm gesagt, aber Geld habe ich nicht, da müssen wir mal zu meiner Hütte gehen. Und wir hatten ja nicht auf dem Ashram-Grundstück geschlafen, sondern dann eine einfache Absteige dort gehabt, der Indian-Style. Und ja, und dann gehen wir da zu der Hütte, wo ich war, damit ich halt ein bisschen von dem Geld hole. Und dann entdeckt er meine Lady. Und dann hat er so gemeint, die Lady, so, er weiß genau, die hat das Talent dafür und er gibt jetzt ihr so ein paar von diesen Einweihungen. Und der hat dann wirklich so zu mir gesagt, du hast da kein Talent dafür, weißt du, du bist da ein zu grober Klotz oder sowas. Ja. Und letztens ist so mir das Gefühl gegeben, wie, das ist Perlen vor die Säue werfen. Jemanden wie dir, weißt du, so diese Geheimnisse zu bringen, das ist Verschwendung. Aber die Lady, die hat wirklich Talent und die hat diese Begabung dafür und wäre eine würdige Schülerin sozusagen. Ja. Das hat er mir so erzählt. Ja. Und es ist dann so gegangen, er ist dann mit meiner Lady in der Hütte verschwunden und ich saß dann so vor der Hütte. Ja. Und ey, ich war wirklich am Boden. Ich war so klein mit Hut. Das kennt ihr bestimmt auch alle, oder? Wenn diese Momente im Leben, wo du null Selbstvertrauen hast. Also ich war echt total klein und mir sind zig Gedanken durch den Kopf gegangen. Und weil ich eben schon vorher in diesem Ramana-Ashram, ich check nichts. Ich verstehe nicht, was die Leute dort machen, was der ganze Sinn sein soll. Ich verstehe nicht, was ist die Message dahinter, welche Lehre, was für ein Teaching, was geht's da überhaupt? Ja? All diese Dinge kamen da und ich war so klein. Und dann kommt auch noch der Typ und sagt mir das direkt ins Gesicht. Hey, weißt du was, hey, du hast keinerlei spirituelles Talent. Aber deine Lady, so, die hat's. Und das weiß ich auch, das stimmt auch, die hat's auch. Und ich, so saß ich eben vor der Hütte, so klein. Und ich habe mir dann immer mehr, mein Kopf hat immer mehr gerattert. Und ich habe das schon so gesehen, naja, klar, jetzt trennen sich unsere Wege, so die Frau und ich, weil die hat halt eine andere Bestimmung, ja, die und also es war jetzt gar nicht so Zorn in mir drin oder Eifersucht, es war für mich völlig klar, ja, der Typ hat recht, ja, ich, die Frau, die hat da echt Talent dafür und das ist der ihr Weg und ich bin irgendwie doch nur so ein plumper Keil oder sowas und bin für diese ganzen Dinge da nicht geschaffen und ja, hab schon so in meinem Kopf gerattert, wie ich jetzt wieder nach Hause fahre, so gescheitert. Und was mache ich dann im Leben? Weil es war ja, meine ganze Hoffnung war, dass das Indien mir mich da weiterbringt. So. Und wie gesagt, ich war echt am Boden. So. Was kommt denn dann? Irgendwann kommen die beiden raus. Und später habe ich dann erfahren, das hat mir dann nachher erst meine Lady erzählt, also dann nach der abends dann, später hat sie mir erzählt, dass in der Hütte drin der junge Yogi ihr auch ein paar tantrische Geheimnisse beibringen wollte, die aber dann schon Richtung sexueller Natur gingen, ja, wo man dann sich auch mal frei machen muss und so weiter. Und da gibt es auch all diese Dinge. Und naja, das hat meine Lady nicht mitgemacht und hat ihn dann eben sanft der Hütte verwiesen. Ja. Und das wusste ich aber nicht. Ja. Was kommen die raus? Und der Typ sagt dann zu mir, komm mit, wir gehen in die Stadt und wir trinken Bier. Und da dachte ich, was geht denn jetzt ab? Also in Indien, Alkohol ist eigentlich dort ja nicht total verboten, aber es ist auf jeden Fall immer zwielichtig. Es wird nicht offen konsumiert und gibt natürlich in jeder Stadt irgendwo so Twilight-Borzen, also irgendwie so wirklich Etablissements, wo man dann Alkohol zu sich nimmt, aber die sind dann wirklich in irgendwelchen Hinterhöfen und so weiter, also nicht öffentlich. Und mit Yoga passt das alles überhaupt nicht zusammen. In solchen Ashrams ist das komplett verpönt, ja. Da dachte ich mir schon, was geht denn jetzt? Und er hatte mir auch, genau, der Yogi hatte mir auch in der Hand gelesen. Und er hat in meiner Hand hat er gelesen so, du hast ein langes Leben vor dir. Und er hat dann wirklich so mit diesem Zeigefinger so, du kannst es schaffen. Du kannst es schaffen, in diesem Leben noch Befreiung zu bekommen. Aber du musst an dir arbeiten. Und von jetzt ab musst du wirklich jeden Tag Yoga machen. Jede Minute, die du was anderes machst, ist einfach nur Verschwendung. Aber wenn du es von jetzt ab wirklich intensiv machst, dann hast du eine Chance. So. Ja, und all diese Gedanken gingen mir da eben im Kopf, als ich vor der Hütte saß. Und habe mir gedacht, ich werde das nie schaffen können. Ja. Ich meine, Selbstdisziplin war jetzt noch nie eine meiner größten Stärken. So. Wirklich jetzt jeden Tag Yoga machen, 10 Stunden, 15 Stunden, so wie er. Wie soll ich das nur schaffen so? Ja, das fällt mir total schwer. Mich schon eine Stunde hinzusetzen, also einfach mal stillhalten, ist schon schwierig. Wie soll ich das nur machen? Das schaffe ich nie so. Aber dann kam er eben raus aus der Hütte und erzählt mir was vom Bier trinken. Da habe ich mir gedacht, naja, also vielleicht habe ich doch noch eine Chance. Vielleicht besteht eine Chance auch für mich, weil mit Bier trinken kannte ich mich schon aus. Das war mir vertraut und dann habe ich gedacht, naja, wenn das sich mit dem Yoga irgendwie verbinden lässt, vielleicht geht da doch noch was. Ja, sehr interessant. Und dann schleppt er mich dort eben dann da in diese zwielichtige Kaschemme rein. Und von dem Geld, was ich ihm geliehen habe, im Grunde genommen genau von der Summe hat er dann Bier gekauft. Also ist sich eins zu eins mehr oder weniger rausgegangen. Und da kriegst du dann so eine große Flasche oder zwei Flaschen und er gießt uns beiden immer ein und wir trinken, ja. Und mit jedem, während wir so trinken, ist so diese Stimmung einmal so komplett umgekippt. Mit jedem Schluck, den der zu sich genommen hat, ist der irgendwie immer düsterer geworden, dieser Mensch. Und immer verbissener, so sein ganzes Gesicht, sein Gesichtsausdruck. Ja. Und ich bin gleichzeitig mit jedem Schluck irgendwie halt ein bisschen lockerer geworden. Das hat mich ein bisschen weggebracht von den düsteren, so selbstzerstörerischen Gedanken, die ich da vorher hatte. Und das ging so weit, bis es aus dem wirklich nur noch so raussprudelt. Ja. Und zwar richtig auf düsterem Stuff, wo ich echt schockiert war zum Teil, was der sagt. Der hat dann nur noch so gesagt, so, wie er das Leben hier hasst. Ja, wie er diese Menschen da draußen auch alle hasst. Und er hat die Menschen, wie hat er sie genannt, so, sind alles Monkeys, sind alles Affenmenschen. So. Also da meinte die eigenen Leute, so die Inder halt, dieses einfache Volk, was halt da so in Indien auf den Straßen halt so rumläuft. Und er meinte, der ganze Dreck und das ganze, er hasst das ganze Leben, er hasst diese Welt hier, ja, er hasst dieses Dasein. Und mit jedem Wort, was er da gesagt hat, ist irgendwie da immer noch düsterer geworden, seine ganze Ausstrahlung. Es war richtig unheimlich zum Teil, ja. Also er hat dann auch er hat mir dann erzählt, er hat schon mal auch einen Menschen getötet. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber er hat gemeint, er hat schon mal einen erschlagen. Und also es ging richtig krass ab, dieser Trip. Und das hat mich so irritiert. Und gleichzeitig ist aber mit jedem von dem seinen Worten, bin ich irgendwie stärker geworden. Weil mit jedem seinen Worten ist mir der Kontrast so klar geworden. Ich habe gesehen, ey, das, was der Weg, den der geht, das ist ja gar nicht meiner. Weil, also ich bin ja komplett das Gegenteil von dem. Je mehr der über seinen Hass auf dieses Leben so Ausdruck verliehen hat, desto mehr ist mir innerlich klar geworden, mit jedem Augenblick, wie sehr ich eigentlich diese Welt liebe. Die Welt, die Menschen, die Tiere, auch bei all den Unzulänglichkeiten, die es gibt. Und keine Frage, ich meine, wir sprechen oft genug auch über diese Dinge, eben im Sinne, weil wir sie verbessern können und auch heilen können. Aber so oder so ist aber eine Grundeinstellung zu dem Leben, ist voller Liebe so. Das ist großartig, ja. Und der hat das Leben verabscheut. Und das war der Grund, das war die Motivation für ihn. Das hat er wirklich auch so gesagt. Er möchte immer mit den Spirits sein. Er möchte nicht mehr mit den Menschen zu tun haben. Er möchte mit den Spirits sein. Und deswegen, das war die Motivation für ihn, diesen harten Yoga-Weg zu gehen, den er gegangen ist. Es war eine Flucht von der Welt. Es war ein Weggehen aus der Welt. Und so haben wir uns dann getrennt. Ich habe dann später nie mehr wieder von ihm gesehen. Das Geld natürlich auch nicht, was auch egal war, weil das Geld haben wir zusammen vertrunken sozusagen. Aber als ich dort rausgegangen bin aus dieser Kaschemme dann und dann zu Fuß den Heimweg angetreten habe, so eine halbe Stunde zu Fuß, bis ich wieder in meiner Hütte war, das war der Moment, wo ich da so richtig angekommen bin bei dem Berg. Hey, ich laufe dort die Straße entlang und ich habe, glaube ich, wirklich nur noch gestrahlt. Ich hab wirklich Tränen der in den Augen gehabt, einfach vor lauter Rührung, ob des bloßen Daseins. Also nur, dass ich jetzt hier da sein darf, diese Straße entlang laufen. Und dann sehe ich die Schweine dort spielen im Dreck. Und ich sehe die Menschen und ich sehe Vögel und ich sehe Pflanzen und Blumen überall. Und das war alles einfach nur noch am Leuchten. Und das war so die erste riesengroße Lektion, die mir der Berg so erteilt hat. Ja. Einfach für mich zu verstehen, dieser ganze Yoga-Weg, und ich sagte, ich habe höchsten Respekt davor, ja, das sind jetzt nicht alle Yogis, sind natürlich so wie der, ja, aber dieser ganze Yoga-Weg, das ist gar nicht deiner, den musst du gar nicht gehen. Das war so die erste Erkenntnis, die ich am Berg hatte, so. Das ist gar nicht dein Weg, sondern dein Weg ist auch offensichtlich diese Lebensfreude und mit dieser Freude so ich reinstürzen in das Leben. Und das ist genau, was auch Indien ist. Indien ist ja wie so ein wilder Strom. Das ist einfach noch viel energetischer als bei uns. Es sind viel mehr. Es ist alles ist stärker irgendwie. Und dort sich einfach reinzuwerfen und ist auch ein Yoga-Weg. Und das ist der Weg, der für mich gilt. Und es war am ersten Tag die Lektion und ich bin dann zurückgekommen in die Hütte und ich war so leicht. Also ich habe echt das Gefühl gehabt, ich schwebe. Das war unfassbar so. Und habe das dann auch mit meiner Lady geklärt und sie hat mir dann auch ihre Story erzählt. Und es war völlig klar, so all das, was ich noch 2-3 Stunden vorher hatte, so diese negativen Gedanken, das war alles nur meint, das war alles nur Einbildung. Das rattert halt in deinem Kopf. Hat nichts zu tun mit dem, was wirklich passiert gerade. Und das war so wirklich eine der ganz großen Lektionen, die ich da gleich am ersten Tag bekommen habe. Und so funktionieren Lektionen vom Berg. Das ist das Schöne, so ein Berg, der schreibt keine Bücher, er schreibt keine Regeln, tu das nicht. Ja, der Berg spricht noch nicht mal mit dir in unseren Worten, in menschlicher Sprache, sondern die Lektionen passieren und du lernst es selber, du lernst es innerlich. Und jetzt könnte man natürlich sagen, das hat vielleicht das eine mit dem anderen nichts zu tun, aber ich war dann insgesamt ein Jahr dort und es war nur der Auftakt von ganz, ganz vielen Lektionen dieser Art. Und das ist, wie der Berg läuft. Und da, ich wusste das auch so, dass es echt so eine Berglesson ist. Schon allein, wie der Typ auf mich zugekommen ist. Ich habe den ja nicht gesucht, sondern der kommt zu mir. Und der hat ja selber wiederum gemeint, der hat so ein inneres Bedürfnis, mit mir jetzt da Kontakte aufzunehmen. Der wusste wahrscheinlich selber nicht genau, warum. Und, auf jeden Fall eine ganz großartige Story, die mich dann gleich mal so am Anfang von dieser langen Indien-Phase dann so auf den richtigen Kurs gebracht hat. Es gibt hier gar nichts, was du machen musst. es gibt jetzt nichts, was du unbedingt lernen musst, also diese Technik oder das Teaching oder das Buch oder den Guru, den Meister, sondern es geht wirklich darum, für mich, das ist mein Weg, das ist der ich bin, es geht sich darum, einfach voll reinzuwerfen in diesen Strom von Leben. Und das Leben selbst soll die Lektion geben. Ja, so läuft es da am Berg, so ging es da los. Vielleicht erzähle ich mal jetzt aber so ganz allgemein mal ein paar Geschichten zu diesem Berg. Der Berg ist in allen möglichen Dingen großartig. Ja. Es ist ein Nationalheiligtum, auch für die Tamilen. Es ist ein uralter Kultort, der wahrscheinlich schon bevor es sowas wie tamilische oder überhaupt eine Hindu-Kultur gab, auch schon Heiligtum war. Südindien, da leben die Nachkommen der Draviden. Die Draviden waren so die Ureinwohner von Indien. Sehr dunkle Haut, fast schon so wie australische Aborigines ein bisschen. Also schwarz, lockig auch von den Haaren. Und ja, erinnern tatsächlich so von der Physiognomie, die Tamilen, die Nachkommen von den Draviden eben an die australischen Ureinwohner. Und dieser Kultort ist halt uralt. Ne? Es haben auch Geologen den irgendwann mal untersucht aus Amerika, irgendwelche Wissenschaftler, und haben auch da festgestellt, das Gestein, das ist im Grunde ein Granitberg. Aber da sind, ich glaube, es war die Rede von über 40 verschiedenen Gesteinen, Granitsorten. Also das meiste ist rötlicher Stein, aber es gibt auch grünlich, es gibt schwarz. Ich habe auch selber so noch einen kleinen Stein hier mal mitgebracht und eingesteckt. Ich weiß nicht, ob wir den hier schön auf die Kamera kriegen. Also wir gucken hier tief in der Hosenbuchs. Und das ist einer von den Steinen, die ich von dem Berg mitgebracht habe. Ich habe natürlich keine großen mitgenommen, das ist ein heiliger Ort. Aber das ist einer von wirklich, wirklich sehr kraftvoller Stein. Das ist einer von diesen schwarz mit rot auch drin. Und den ich dort gefunden habe. Und so ein paar habe ich halt mitgenommen, so von dieser Reise. Ja, und dieser Berg ist eben in den meisten Zeiten sieht man ihn rötlich. Also der Hauptfarbanteil ist rötlich. Und das steckt auch schon im Namen drin. Arunachala heißt er auf Sanskrit. Sanskrit ist so eine Sprache, die kannst du nicht so eins zu eins übersetzen. Das ist keine Sprache wie Deutsch-Italienisch oder so. Ja? Sondern es ist eine sehr alte Sprache, eine sehr phonetische Sprache, und gewisse Silben tragen gewisse Bedeutungen in sich, und die Kombination von Silben kannst du dann auch mehrere Inhalte sozusagen davon ableiten. Ne? Und deswegen kann man Arunachala, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man es übersetzen kann, aber Arun ist das Licht der Morgenröte. Das ist das Rot der ersten Sonnenstrahlen, das ist die Morgendämmerung. Und Arun ist auch die Farbe, die, wenn die ersten Sonnenstrahlen auf den Berg treffen, also wie dann der Berg leuchtet, dieses rötliche Licht, das ist Arun. Und Achala heißt unter anderem so viel wie unverrückbar, fest verankert. Das heißt, das ist der Ort, wo das Licht fest verankert ist. Ja. Und man könnte auch noch ein paar andere Übersetzungen geben, aber ich möchte mich eigentlich so mal auf diese Definition mit dem Licht fixieren, weil es ist tatsächlich der Berg des Lichts. Ja, die Inder sprechen selber davon, es ist ein Feuerlingam. Es hat immer zu tun mit Licht und mit Feuer. Und ich möchte euch jetzt mal eine Geschichte erzählen, die Inder über den Berg erzählen. Wie gesagt, es geht hier nicht darum zu missionieren. Ich bin auch selber dort kein Hindu geworden oder so. Du kannst übrigens auch gar kein Hindu werden. Ja, denn als Hindu kannst du nur geboren werden. Die Hindus missionieren nicht. Gibt auch bei uns keine Hindu-Missionen. Ja, es gibt indische Sekten, die so vielleicht in diesem Hindu-Kontext existieren, die dann schon missionieren. Was weiß ich, die ISKCON, also die, oder wie heißen sie, ICSON, also die Hare Krishna Society und andere. Natürlich, die gibt es schon. Aber grundsätzlich kannst du kein Hindu werden. Ja, du wirst als Hindu kannst du nur reingeboren werden, weil du eben auch keine Kaste hast. Du bist ein Outcast als Ausländer. Und da kannst dementsprechend kein Hindu sein. Deswegen hier geht es keineswegs darum, irgendwie zu missionieren oder sowas. Weil letztens ist es ja eben auch ein Kraftort, das ist einfach nur Natur. Aber weil der halt in Indien steht, ist natürlich die kulturelle Matrix, die da drüber liegt, wenn du willst, die ist halt hinduistisch und auch schon ganz schön lange. Und deswegen erzähle ich euch jetzt mal eine Story, wie die Inder das sehen und wie die Inder erklären, was dieser Berg eigentlich ist. Und ich finde diese Geschichte sehr, sehr gut, weil da steckt so viel drin, so viel Weisheit drin. Und das ist einfach eine ganz, ganz schöne Allegorie, um zu verstehen, was eigentlich dieser Berg, was das für ein Kraftort ist. Es geht bei dieser Geschichte um drei Götter, drei große Hindu-Götter. Es geht um Brahma, Vishnu und Shiva. Nun ist es so, dass Shiva, weil um Shiva geht es hier zentral, ja. Es gibt zu dem Namen Shiva und zu der Gottheit Shiva auch da natürlich sehr unterschiedliche Interpretationen, wer oder was Shiva ist. In dem Pantheon, der so in Nordindien bestimmt ist, ist Shiva einer von den großen Göttern, aber er ist nicht unbedingt der Hauptgott. Er ist so ein bisschen eher so der, ja, ein bisschen so ein Outlaw auch. Er hat ja diese langen Haare, diese Haare, das in Indien nennt man die Jatta. Das ist die Tracht, die die indischen Shiva-Mönche auch haben, und so wird er auch dargestellt. Und er ist ein bisschen wilder als die anderen. Ja? Er kifft gerne und zieht durch die Lande. So ist die nordindische Pantheon. Ja? Da hat er so ein bisschen eine Außenseiterrolle. Ja? Vielleicht vergleichbar, nur vergleichbar, so das Archetyp wie in Europa, vielleicht Pan. Ja? Oder auch in der nordischen Mythologie. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das wirklich so zu sagen ist, vielleicht sowas wie Loki, also so ein bisschen durchaus auch zwielichtig. Aber das ist der nordindische Pantheon. Aber in Südindien ist für die Leute Shiva was anderes. Oder auch Siva, wie die Tamilen auch gerne sagen. Für die Südinder ist Shiva die Seele des Universums. Wir kennen alles Yin-Yang-Zeichen. Ja? Yin ist schwarz, Yang ist weiß und die Kontraste. Und für die Südinder ist Shiva sowohl weiß als auch schwarz und auch der Kreis außenrum. Also alles. Ja? Und es wird doch nicht unterschieden zwischen, also Shiva ist die Seele des Universums, aus der eben alles rauskommt. Ja? So, im Grunde genommen kannst du schon sagen, weil er die Hebräer und auch Christen und Moslems ja immer darauf bestehen, ja, sie haben diesen Monotheismus, aber im Grunde genommen ist das da auch schon die Idee. Shiva ist Die Quelle, aus der alles andere dann erst rauskommt. Ja. Und so verstehen also die Südinder Shiva. Und jetzt kommen wir zu dieser Story, die dort erzählt wird, die auch schon wirklich sehr, sehr alt ist. Also Jahrhunderte, Jahrtausende alte Texte, wo diese Geschichten draufstehen. Und laut der Geschichte haben vor Äonen von Jahren, vor endlos langer Zeit, haben irgendwann mal Brahma und Vishnu miteinander gekämpft. Und sie haben gekämpft, weil sie sich zerstritten hatten um die Frage, welcher Gott denn eigentlich der wichtigste ist. Wer ist die Nummer eins? Und wer sollte dementsprechend der höchste Gott sein in Indien? In Indien gibt es ja ganz viele Götter. Und die beiden haben sich gestritten. Und Brahma ist nach der indischen Mythologie ist Brahma der Erschaffer der Welt. Übrigens auch interessant, der Name Brahma, wenn du es mit dem Buchstaben ein bisschen drehst, kommst du auch schnell bei Abraham raus. Ja. Also ich meine, das ist so der Gründervater sozusagen. Ja. Brahma ist bei den Indern der Gründer der Welt, des Universums, der halt alles hier geschaffen hat. Und der hat dann natürlich gesagt so, ja, ich bin der Erschaffer des Universums, dieser Welt hier. Deswegen bin ich der höchste Gott. Und deswegen sollten mir irgendwie die meisten Leute zubeten, ja. Und Vishnu, aus dem dann auch die diversen Inkarnationen rauskommen, wie Rama und auch Krishna, das sind alles Vishnu-Inkarnationen. Vishnu ist der Gott, wo man in Indien sagt, das ist derjenige, der das Leben, die Erde mit Dynamik füllt. Brahma hat sozusagen nur tote Materie, wenn du willst, zusammengebaut, die Bausteine geliefert. Und Vishnu ist derjenige, der die Dynamik reinbringt, die Veränderung, dass wirklich was lebt, was Lebendiges draus wird. Während Brahma ist im Grunde nur Bausteine. So. Und deswegen hat Vishnu so argumentiert, ja, aber deine Welt, Brahma, die ist leblos. Aber ich bin's, der diese Dynamik reinbringt und das Leben reinbringt. Deswegen bin ich der wichtigste Gott. Und mir sollten die meisten Tempel gebaut werden. Ja, und so haben die beiden Götter halt gestritten und sind richtig ins Kämpfen geraten. Ne? Und naja, wenn zwei solche großen Götter, also so Grundenergien miteinander ringen, dann, die haben einen anderen Zeitraum. Also der Kampf, der ging halt über lange Zeiträume. Und für alle anderen Wesen, die in dieser Zeit gelebt haben, ob Menschen oder Devas, wie man in Indien sagt, Devas würde wahrscheinlich am ehesten so dem Bild entsprechen eines Engels oder so. Also so himmlische Wesen, die schon nicht mehr nur Mensch sind, aber auch noch nicht wirklich Götter, irgendwo dazwischen so. Ja. Engel ist vielleicht am ehesten so das Äquivalent dazu. Naja, und für alle Lebewesen war halt da keine friedliche Zeit. Wenn diese Urgewalten miteinander kämpfen, dann ist halt Stress auf der Welt. Und so kam es dann irgendwann, dass die Devas dann eben diese Seele des Universums angerufen haben, eben Shiva angerufen haben und gesagt haben, hey, bitte, greif hier ein, helf uns. Diese beiden Götter, deren Kampf, der ist so arg, wir können hier nirgendwo mehr in Frieden leben. Es gibt kein friedliches Leben mehr auf dieser Welt, weil diese Kräfte so aufeinander knallen. Ne? Und dann hatte Shiva, der da in dieser Story halt irgendwo in tiefer Meditation war, hat gesagt, ja okay, ich spüre diese Vibration und ich sehe schon, ich muss ja mal eingreifen. Ja. Und ich werde den beiden eine Lektion erteilen. Und so ist Shiva dann an dem Platz erschienen, wo die beiden gekämpft haben. Und er ist erschienen als eine Lichtsäule. Eine Lichtsäule ohne Anfang und ohne Ende. Eine unendliche Lichtsäule. Und war auf einmal da. Und die beiden im Kampf merken so, wow, was ist hier so? Und haben sofort gecheckt, hey, boah, jetzt hier, jetzt können wir doch austesten, wer der Bessere ist von uns und wer der Stärkere ist. Weil die halt gleich stark sind, da konnte halt nie einer gewinnen. Das ist wie dieses Yin und Yang-Ring, ne? Die können lange miteinander kämpfen, aber es gewinnt halt keiner. Und so war es bei diesen beiden Göttern auch. Aber jetzt können wir es doch austesten. Einer von uns schaut, dass er den Anfang von der Lichtsäule entdeckt und der andere schaut, dass er die Spitze der Lichtsäule entdeckt. Und wer da Erfolg hat, zeigt er dann seine Überlegenheit. Gesagt, getan. Und Vishnu hat sich in einen Eber verwandelt, also ein männliches Wildschwein, und hat angefangen zu graben, so in der Erde, so. Und er hat sich immer tiefer reingegraben, um diese Lichtsäule so den Anfang zu finden, immer tiefer und tiefer. Und Brahma hat sich in einen Schwan verwandelt. Ja, und hat die Flügel ausgestreckt und ist um diese Lichtsäule so gekreist und immer höher und höher, so. Und weil sie Götter sind, ging das Äonen von Jahren, ja, immer weiter und es kam nie irgendein Ende in Sicht. Und irgendwann, und es war wirklich endlos lange Zeiträume, wie man sich das erzählt, irgendwann hat Vishnu es kapiert. Auch ein Gott wird irgendwann mal müde. Und bei Vishnu war es so weiter, er hat irgendwann ist er einfach müde geworden, von dem noch tiefer graben. Und als er so müde ist, und dann kommt ihm auf einmal die Erkenntnis, da gibt es gar keinen Anfang. Das ist die Unendlichkeit. Was für ein Narr bin ich doch, dass ich mich auf sowas habe eingelassen. So. Und wie bescheuert zu glauben, ich könnte da den Anfang finden. Und das ist Shiva, das ist die Seele des Universums, da ist kein Anfang, kein Ende. Und das war ja nur meine Illusion, die mich da reingetrieben hat. Und wie konnte ich das nur vergessen? Und so geschieht bei Vishnu sozusagen eine Art Katharsis, eine Läuterung, eine Reinigung. Also er checkt's und er kehrt sofort hoch auf die Erdoberfläche wieder zurück. Bei Brahma war es ähnlich. Auch dem wurden irgendwann die Schwingen lahm und müde und er konnte einfach nicht mehr. Aber bei Brahma, selbst in dem Moment, wo er nicht mehr konnte, war er immer noch verbohrt und immer noch konnte es nicht einsehen, dass er das jetzt nicht schafft, weil er ist doch der Megagott, was kann da Größeres sein? So. Und in diesem Augenblick, wo er damit sich selber auch so hadert, so in der Geschichte, kommt dort eine Blume von oben herabgeschwebt. Die schwebt einfach so diese Säule hinab. Ja. Und Brahma greift sich diese Blume und dann zwingt er die Blume, mit ihm auf die Erde zu kommen. Und sie soll ihm als Beweis dienen. Er will dann nämlich dem Vishnu erzählen, er hätte diese Blume von der Spitze der Pyramide, von der Spitze der Lichtsäule, hätte er die gepflückt. Ja, und als Beweis soll die Blume das auch aussagen, dass das stimmt. Ja. Ja, und so treffen sich die beiden Götter wieder auf der Erde und Brahma kommt hier triumphierend stolz an. Ha, Vishnu, jetzt siehst du, wer der Größte ist. Schau, was ich dir mitgebracht habe von der Spitze der Säule. Diese Blume hier. Und die Blume hat es auch bestätigt, weil sie in dem Bann war von diesem Gott. Und Vishnu hat es aber sofort gecheckt, dass es nicht stimmen kann, weil er hat ja kapiert, hey, das ist die Unendlichkeit. Hier gibt es keinen Anfang und dementsprechend auch kein Ende. Und deswegen hat Brahma das auch nicht geschafft, weil es gibt dort nichts zu erreichen, ja. Und dann fangen die schon fast wieder das Streiten an und wollen sich schon wieder in die Haare kriegen. Und dann geht diese Lichtsäule zusammen und Shiva manifestiert sich halt in einem Körper so vor den beiden. Ja. Und als dann Shiva auftaucht, gehen die beiden Götter, gehen sofort in Demutsposition, wie das halt in Indien so ist, also Knie nieder und Meister. Und auch Brahma erkennt es dann schon. Als dann Shiva vor ihm steht, erkennt Brahma die Autorität von Shiva an und weiß, oh Mann, da habe ich mich auf was eingelassen. So. Ich habe das irgendwie nicht gecheckt, dass hier diese Lichtsäule ist, dass das Shiva himself ist, sozusagen. Ja, und aber beide erkennen eben diese Unendlichkeit von Shiva an und sagen, ja, das ist die Nummer eins, wenn du so willst. Das ist das Wichtigste und alles ist aus dieser Quelle gekommen und so auch Vishnu und Brahma, selbst wir Götter kommen aus dieser Quelle heraus. Ja. Und dann sagt aber Vishnu zu Shiva, aber Shiva, das Spiel von dir, dieses Spiel von Maya, wie die Inder nennen, also das Spiel von Täuschung, die Illusion des Lebens oder so weiter, all diese Sachen, dieses Spiel ist zu schwierig. Wenn selbst wir als Götter mit unseren riesen Lebensspannen und diesen großen Erfahrungen und Wissen, die wir haben, wenn selbst wir als Götter in diese Ego-Falle rutschen, wie sollen das dann die Menschen machen? Wie sollen es die einfachen Lebewesen machen? Die haben auch keine Chance, dieses Spiel jemals zu durchschauen. Shiva, das ist zu schwierig. Das geht so nicht. Die Menschen brauchen Hilfe, weil selbst mir Götter reinfallen. Ja? Und daraufhin spricht Shiva so. Zum einen sagt er zu Vishnu, es hat zwar lange gedauert, aber du hast es selber rausgefunden. Du hast rausgefunden, wo dein Platz ist auf dieser Welt. Und es hat sich zwar alle Mühe gekostet und Äonen, aber trotzdem hast du es selber irgendwann geschafft und hast erkannt, dass dein Ego dir da einen Streich gespielt hat. Deswegen sollst du auch weiterhin, Vishnu, deswegen sollst du auch weiterhin in Indien viele Anhänger haben, die für dich Pujas, also so Gottesdienste machen. Du sollst viele Tempel haben, viel Volk soll dir dienen. Und tatsächlich ist es so. Vishnu, Rama, Krishna, das sind so wirklich ganz, ganz, ganz große Gottheiten in Indien mit endlos vielen Tempeln und endlos vielen Anhängern, so ja, bis zum heutigen Tag. Und dann hat er zu Brahma gesprochen, er sagt, aber du Brahma, jetzt wo ich vor dir stehe, jetzt weißt du es auch, aber du hast es nicht von alleine erkannt und dein falscher Stolz, der hat dich so verbohrt gemacht, dass du es immer noch nicht kapiert hast und sogar diese Blume dort mit reingezogen hast in diese Geschichte. Und deswegen, Brahma, für dich gibt es eine Lektion. Nicht in alle Unendlichkeit, aber für die nächsten Äonen und wer weiß, was da gemeint ist, wirst du in Indien nicht viele Anhänger haben. Es werden nicht viele Leute geben, die für dich irgendwelche Gottesdienste machen. Und es wird für dich auch tatsächlich nur einen einzigen Tempel geben. Und das ist übrigens wirklich so. Es gibt in Indien meines Wissens nach nur einen einzigen Brahma-Tempel. Der ist in Pushkar, in Rajasthan, auch ein ganz besonderer Ort, Lake Pushkar, und dort ist der Brahma-Tempel, der große. Auch ein ganz wichtiger Kraftort, können wir auch ganz viel darüber erzählen, aber das nur so am Rande. Ne? Interessant, das ist tatsächlich der einzige Brahma-Tempel in Indien. Und das, obwohl auch Brahma das die Welt geschaffen hat, da könnte man eigentlich denken, da gibt es ein paar mehr Tempel, aber in Indien nur diesen einen. Ne? Ja, und dann eben hat Shiva aber auch noch ein Versprechen abgegeben, weil ihm eben Vishnu darum gebeten hat, hey, das Spiel ist zu schwierig, das geht so nicht. Ja. Die Ego-Falle ist zu groß. Und dann hat Shiva dieses Versprechen abgegeben. Er hat gesagt, es wird einen Ort geben, wo ich bin. Und jeder, der an diesen Ort kommt, egal woher, egal was er vorher gemacht hat, was er für ein Karma mitschleppt, ob er, was weiß ich, ganz viele Leben schon gelebt hat, wo er ordentlich gelebt hat und schönen Pujas gemacht hat und so weiter, ein redliches Leben, oder ob er eine Vergangenheit hat als Dieb, als Rumstreuner oder was auch immer, egal woher, für jeden Ort, für jedes Lebewesen gibt es diesen einen Ort, wo ich bin, wo Shiva ist. Und das ist dieser Ort hier, das ist Arunachala. Und Shiva ist dann zu einem Berg geworden. Und dann geht die Geschichte noch, das sind dann mehrere Zeitalter. Im goldenen Zeitalter war es ein Berg aus oder da war es dann, glaube ich, schon ein diamantener Berg. Irgendwann ist es dann zu einem eisernen Berg geworden. Und heute sind wir halt im Kali-Yuga, im dunklen Zeitalter, und das ist der Berg zu Stein geworden. Übrigens auch ein sehr interessantes Thema, dieses Verwandeln von Metallen. Also auch das alte Alchemie oder sowas, was da ein bisschen mit reinspielt in die Geschichte. Naja, und das ist die Story, die da dahinter steht. Und ich finde, das beschreibt das ganz genau. Und ich hoffe, dass so diese Allegorie auch bei euch irgendwie dazu beiträgt, zu verstehen, um was es hier geht bei dem Berg. Dieser Berg ist ein Kraftort, der das Ego wegnimmt. Und das Ego ist in dem Fall alles, was halt aus unserem Kopf herauskommt. Also was wir uns vorstellen, was du gerne bist, wie du dich selber definierst, welche Rolle spielst du auf der Welt, welche Rolle nimmst du die ganze Zeit auch ein, welche Programme haben wir schon mitbekommen, schon per Geburt, das, was die Inder dann Karma nennen, aber es ist ja nichts anderes. Welche Säckel trägst du dann schon mit? Und all diese Dinge ist, was der Berg wegbrennt. Der Berg ist wie ein großes Feuer, wenn du willst. Das ist tatsächlich ein Feuer, ein Licht. Und dieses Feuer verbrennt alles, was nicht wirklich du selbst bist. Ramana, zu dem ich auch noch komme, der spricht vom Self. Das Self. Self, das ist vom Wort her schon verwandt mit dem Selbst. Die Seele, Sel, französisch Seul, en Seul heißt sich selbst, aber eben auch, das ist auch die Seele. Und das ist, um was es geht. Alles, was nicht du selbst bist, was nicht wirklich du bist, was nicht deine Seele ist, wird von diesem Ort verbrannt. Und das ist natürlich auch nicht immer einfach. Kann man auch gleich dazu sagen. Ja. Das ist kein Ort, wo du einfach nur so jeden Tag Joyride hast oder sowas. Ich habe da auch wirklich heftige Tage gehabt. Ich habe da auch Tage gehabt, wo ich wirklich schwer gelitten habe. Ja. Und dann auch wieder Tage, wo dann wirklich so, wenn dann echt was Altes abfällt und wieder einen Schritt weiter kommst, wo. Also das ist, was dort passiert. Der Berg verbrennt sozusagen Karma. Er verbrennt alles, was nicht wirklich deine Seele entspricht. Und wenn du halt dem offen gegenüber bist, dann geht das relativ fix und da passiert ziemlich viel. So, wenn du dich dem natürlich wehrst, dem dich entgegenstellst, dann ist es ein bisschen schwieriger. Es ist so, weil ich meine, es wäre sehr einfach, wenn man sagt, na gut, dann kann ja jeder da hingehen und dann wären wir alle erleuchtet oder sowas. Aber so einfach ist es nicht. Ich habe auch Leute dort gesehen, die dorthin kommen und die es dann überhaupt nicht aushalten dort und die dann ganz schnell verschwinden, so, die dann auch, denen es zu viel wird oder so. Und ich selber habe da immer halt so, auch so eine kleine Allegorie für mich. Ja, dieser Berg ist wie ein Feuer, wie ein Lagerfeuer. Und wenn du, stellen wir uns vor, du läufst die ganze Nacht und du hast dich verirrt, du läufst irgendwo in der Natur rum, du kennst deinen Weg nicht mehr, dir ist kalt, du bist vielleicht durchnässt und du hast irgendwie keine Hoffnung so, ja, du bist verzweifelt. Und dann siehst du auf einmal irgendwo ein Feuer und dann gehst du dahin und dann setzt du dich ans Feuer. Und jetzt ist halt die Frage, wenn du wirklich nackt bist, wenn du nichts mehr hast, dann bekommst du die Energie von dem Feuer sofort mit. Ist ja klar, weißt du, hältst deine Hand ans Feuer, so recht schön bei der Kerze, so sofort. Wenn ich aber noch ganz viele Klamotten um mich rum habe, ganz viele Decken, dann isolieren die mich, dann setze ich da am Feuer, aber ich merke das gar nicht. Das dauert eine Weile, bis das Feuer überhaupt bei mir ankommt, ja, wenn du so viele Klamotten um dich rum hast. Oder eben, wenn ich mit dem Topflappen so mal über das Feuer gehe, dann tut es mir erstmal nicht weh. Das ist das Ding. Und bei mir war es so, ich kam dort wirklich nackt an. Also ich hatte nicht mehr viel Klamotten an, weil mir hat schon so viel weggerissen gehabt vorher. Ich kam da wirklich verzweifelt an, so, ich möchte wissen, was Sache ist. Und da war dann für mich der Berg genau die richtige Medizin. Ne? Ich habe hier immer noch nebenbei so ein paar schöne Bilder vom Berg. Es gibt endlos viele. Also wirklich, der Berg ist kein Geheimnis. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt euch ein Geheimnis verrate. Also in Indien ist der Berg sehr bekannt, der ist weltweit bekannt. Das ist ein alter Kult dort, der Tempel dort. In der Stadt Tiruvannamalai, der Shiva-Tempel, ist einer der größten in Indien. Also das ist ein bekannter Ort. Ja. Und hat halt so unglaublich viele verschiedene Gesichter. Und deswegen habe ich hier so ein paar Bilder mal so reingebracht. Ja. Hier sehen wir mal die Inder am Berg, die Tamilen. Ich habe euch ja erzählt, das ist auch ein Nationalheiligtum für die Tamilen. Das größte Ritual, was es am Berg gibt, und da gibt es natürlich ganz viele, an dem Berg sind ein Haufen Ashrams, da sind auch ein Haufen Gurus verschiedener Art, die ihre Schüler wiederum haben und ihre Dinge unterrichten. Aber so was das Zentrale ist und was es eigentlich geht beim Berg, das zentrale Ritual, wenn du so willst, ist, um den Berg rumzulaufen. Der Berg, da gibt es so einen Weg rum, es gibt auch eine Straße rum. Die Straße ist ungefähr so 16, 17 Kilometer oder sowas. Und das nennt man die Pradakshina. Also einmal um diesen Berg reisen. Und das ist, was die Leute hier machen. Also das ist genau, was wir hier gerade sehen. So, also die Leute ziehen um den Berg. Die machen gerade Pradakshina. Grundsätzlich immer barfuß. Ja, jeder von denen geht barfuß. Und auch für dich als Europäer, also als Wester, solltest du auch barfuß gehen. Ich weiß, es ist für uns schwierig, Also es ist wirklich nicht so einfach. 16 Kilometer barfuß ist eine ordentliche Distanz über Asphalt und auch über Steine oder so, wenn du nicht schon ordentlich Hornhaut hast, wie die Inder, die sind von klein auf gewohnt. Aber es wird auch nicht gern gesehen, wenn du bei Pradakshina mit Schuhen rumläufst. Das sprechen dich immer wieder Leute an. Also es ist nicht verboten, aber es ist halt irgendwie verpönt, wenn du willst. Und das ist, was die Leute machen. Die kommen von überall her, um dann um diesen Berg rumzugehen. Und natürlich gibt es rund um den Berg nicht nur diesen großen Tiruvannamalai-Tempel, sondern es gibt ganz viele Tempel. Und hochinteressant auch allein die ganze Lage, allein Geomantie. Also wie welchem Verhältnis Tempel, Gebäude, die Menschen gebaut haben, aber auch eben gewisse Naturformationen, welchem Verhältnis die zueinander stehen, da ist nichts im Zufall. Das ist wirklich so alt, das ist auch das wäre allein ein Thema. Geomantie rund um den Berg, ist wirklich spannend. Also selbst von oben, wenn du auf einer Landkarte guckst, siehst du dort, das ist wie so das Zentrum und dann gehen so sternmäßig gehen Straßen dann alle Richtungen weg. Gell? Und das Pradakshina, also dieses Umrunden des Berges, ist dort das Hauptritual. Ja. Auch ganz anders übrigens, weil die meisten Westler, das ist auch immer witzig, oder nicht die meisten, aber viele Westler, die hier hinkommen, die klettern erstmal hoch auf den Berg oder wollen hoch. Manche schaffen es auch nicht. Das ist kein Witz. Ich habe da schon Leute gesehen, die im Himalaya auf 8000er waren und die an diesem Berg gescheitert sind. Die es einfach nicht geschafft haben, da hochzusteigen. Sich verlaufen haben und so. Und dann, ist ein heiliger Ort, ja. Und mit dem sollte man auch nicht rumspielen. Also die Lektionen, das sind vielerlei Art. Ja. Aber eben was die Inder machen, die steigen da in erster Linie nicht hoch, sondern es geht darum, außen rumzulaufen, um diesen Berg, Pradakshina. Und insbesondere ist zu jeder Vollmondnacht, kommen dort Hunderttausende von Leuten. Also wirklich Hunderttausende von Leuten aus ganz Südindien, Leute aus allen Ständen, arme Leute bis irgendwelche wirklich reichen Politiker, VIPs, Männer, Frauen, junge, alte und laufen gemeinsam um diesen Berg, machen Pradakshina. Das ist das Ritual. So. Und zu Vollmondnächten ist es wirklich das Größte. Da kommen ganz, ganz viele Leute dorthin. Ich habe jetzt auch nochmal so ein Bild hier, Arunachala zum Vollmond. Das ist eng miteinander verbunden. Ja. Und jetzt gibt's ein Vollmond, die Monde sind ja, das ist bei uns so, das ist in Indien auch so, die Monde haben eine Kalenderfunktion. Ja. Die Monde definieren ja den Monat auch, sagt ja schon das Wort. Und es gibt einen Monat, der heißt in Indien oder in Tamil, es ist der Monat Kartikai. Das ist der wichtigste, heiligste Monat im tamilischen Kalender. Und das ist der Monat, der ist klar definiert, das ist Wenn der Vollmond das erste Mal gemeinsam mit den Plejaden sichtbar ist. Die Plejaden sind auf diesen Breitengraden nicht das ganze Jahr über sichtbar, sondern nur ein paar Monate. Und wenn die Plejaden am Horizont erscheinen, das markiert den Monat Kartikai. Tatsächlich heißen Kartikai, heißt nichts anderes als Plejaden auf Tamil. Wenn die Plejaden erscheinen und der Vollmond, der dann der erste ist, der definiert den Monat Kartikai. Der Vollmond ist immer im Zentrum, es geht von Neumond bis Neumond. Ja. Und das ist immer im November, Dezember, kannst du sagen, ist dieser Monat Kartikai. Und das ist der wichtigste Monat für die Tamilen, aber ich glaube auch in ganz Indien. Ne. Und dort finden große, große Festlichkeiten statt. Den nennt man in Indien Dipan oder dort im Süden Dipan, das Fest des Lichts. Und zum Vollmond in diesem Monat Kartikai, zum Höhepunkt von Dipan, ich glaube, das ist keine Übertreibung, Leute, wenn ich sage, da kommen eine Million dorthin. Das ist auch in Indien dieses Dipan, das ist ein, man kann schon fast sagen, ein Festzyklus. Es ist nicht nur der eine Tag, wo der Vollmond dann ist, das ist der Höhepunkt. Es geht schon, ich glaube, es sind 12, 13 Tage oder sowas, wo jeden Tag Riesenfeste sind, wo die einzelnen Götter aus den Tempeln rausgeholt werden und dann auf so riesengroßen Karren durch die Stadt gezogen werden. Unfassbar, das kann man sich gar nicht vorstellen, was da alles läuft. Das ist halt das wilde Indien so. Aber ich wollte ja in erster Linie auf diesen Monat Dipan halt hin. Und dort kommen wirklich in diesen zwei Wochen, da kommen Leute aus ganz Indien, Pilger, die kommen mit allem, also mit ihren größten Sorgen oder einfach aus purer Hingabe. Und das ist eine unfassbare Atmosphäre, die da entsteht. Bhakti nennen die Inder das. Bhakti ist einfach die Hingabe. Ne? Dieses trag mich, ja, oder ich bin, bitte helf mir, so. Also Frömmigkeit, kannst du im Grunde genommen sagen. Bhakti ist das, was bei uns so eine Frömmigkeit ist, ja. Und diese Energie ist unglaublich so. Da sind so viele Leute. Und ich habe selber natürlich auch öfter Pradakshina gemacht, also bin um den Berg gewandert. Und allerdings nicht so allzu oft in dieser. Ich habe einmal eine Deepam Pradakshina mitgemacht, ja, und das ist wirklich krass. Also es sind unfassbar, wie viele Menschen das sind. Und du kannst dir vorstellen, um den Berg rum eine Straße, 16 Kilometer. Und diese Straße ist komplett, also der ganze Ring rund um den Berg ist Menschenmasse. So wie bei uns zur Stoßzeit irgendwo U-Bahnhof in Berlin oder sowas, in der Rush-Hour. So ist es dort, also wirklich dichtes Gedränge, Mensch an Mensch, die ganze Zeit rund um den Berg. Also die Menschen bilden einen Ring um den Berg. Und es ist, ey, wenn du dich da treiben lässt, ist es wirklich, das ist unglaublich, was so in dir drin passiert. Ey, ich meine, da bist du echt one in a million. Und mit jedem Schritt verschmelzt du irgendwo mit der Masse der Menschen und verschmilzt aber auch mit dieser Vibration, mit dieser Frequenz von dem Berg. Und dieses Ego, das löst sich da komplett auf. Also das, während du dort läufst, das ist wirklich unglaublich, welche Energie das ist so. Und der Höhepunkt eben von diesem Deepam ist dann die Vollmondnacht im Monat Kartigai. Und dort kommen die Pilger, die bringen alle Ghee mit. Ghee ist hier veredelte Butter, also ausgelassene Butter, so das Beste, was in der Butter drin ist. Und das kannst du zum einen, das brennt sehr gut, kannst du als Öllämpchen benutzen. Und es wird in Indien, hat das eine hohe Funktion auch bei Pujas, also bei Gottesdiensten. Brauchst du immer auch Ghee, um so ein Lämpchen zu haben. Ja. Kein Bienenwachs oder so. Ja. Wird immer nur Ghee verwendet. Und die Pilger, die bringen alle Ghee mit, was die selber halt irgendwie gemacht haben. Ja. Und dann wird das Ghee von den Pilgern wird zusammengelegt und wird auf den Berg hochgetragen. Und dort dann in einen riesengroßen Kessel wird das ganze Ghee gesammelt und wird dann, wenn die Vollmondnacht anfängt, also bei Sonnenuntergang, wenn die Sonne untergeht und die Vollmondnacht startet, dann wird dieser Kessel angezündet. Was dann den Effekt hat, dass du auf der Spitze des Berges, dass der Berg sozusagen zur Kerze wird und dort oben dann so ein Licht erscheint, was dann weithin sichtbar ist. Das ist dieses ganze Land, nennt man auch Shivas Land. Also der Berg, wenn du den ins Zentrum stellst und dann mit dem Zirkel so einen Kreis drumherum hast, man sagt so einen Radius von 25 Meilen oder so, das ist Shivas Land. Dort sind also diese direkten Effekte. Wenn du dort einfach nur bist, wirkt dieses Energiefeld auf dich. Ja. Und es ist dort halt weithin sichtbar, wenn eben dieses Licht angeht. Und allein das ist so unfassbar. Da sind wirklich da Millionen von Leuten. Alle sind auch drauf fixiert, auf diesen besonderen Moment. Und es ist wirklich, wenn dann dieses Licht angeht, wenn dieses Feuer entzündet wird, da kommt ein Energieschub. Es ist einfach großartig. Ja. Ich selber war noch nie auf dem Berg oben. Ich bin immer nur rumgelaufen. Ich bin auch ein bisschen dort in dem Gelände natürlich auch marschiert. Da gibt es auch, der Berg ist voller Höhlen. Da gibt es ganz viele Höhlen, in denen auch zu allen Zeiten und auch heute Einsiedler, wirklich seltsame Menschen da auch sich total zurückziehen, heilige Gus. Also der Berg ist voll von solchen Geheimnissen. Man kann also schon ein bisschen rumlaufen. Ich war aber noch nie oben, aber wo es nicht verboten ist, kann man schon machen. Aber so sieht es dann, naja, so sieht es aus, wenn Pradakshina ist, wenn da richtig die Massen kommen. Und das ist das einfache Volk. Übrigens großartig da in Tamil Nadu, diese Volksfrömmigkeit. Ja, das ist diese Menschen haben so viel Bhakti, so viel Hingabe. Geld spielt da keine Rolle. Mühsal spielt da keine Rolle. So. Die legen wirklich alles hin. Auch ganz viele von den Frauen auch. Und ja, über die Rolle der Frau in Indien könnte man auch viel sprechen, aber das ist auch, die kommen dort alle. Also das macht keinen Unterschied. Für jedes lebendige, bewusste Wesen ist das der Ort. Es ist egal, was deine Vorgeschichte ist. Ja. Ja, und hier habe ich mal so ein Bild jetzt mitgebracht, wie auf der Spitze des Berges da dieser Kessel entzündet wird. Ja. Das ist echt ein mächtig großes Ding. Ja. Und dieses Feuer, das bleibt dann brennen, solange es Ghee gibt. Je nachdem, wie viel die Pilger mitgebracht haben. Und das kann dann durchaus bis zu 10, 12 Tagen brennt es dann jede Nacht. Ja. Und das ist diese Deepam-Zeit, also im Monat Kartigai. Finde ich halt auch interessant, diese Connection zu den Plejaden. Hey, die hatten wir auch auf der Himmelscheibe von Nebra, die Plejaden. Die tauchen immer wieder auf. Spannende. Und so sieht das dann aus, ja, wenn der Berg dann nachts leuchtet. Ja. Hier wird es, glaube ich, so erleuchtet, dass dort müsste der große Shiva-Tempel sein. Dort in diese Tempel kannst du dann da gar nicht mehr gehen zu der Zeit. Also als Westler, das ist wirklich, da sind die Menschenmassen so extrem, also da würde ich gar nicht mehr reingehen, das ist unfassbar. Aber auch da, welche Geduld die Inder da aufbringen, die brauchen dann bei Pradakshina, die brauchen dann da 20, 30 Stunden. Ich meine, unser einer läuft halt nur den Berg und ein bisschen, je nachdem, muss er nicht hetzen. Ein paar Stunden später bis wir zurück so. Aber die Inder, wenn die Pradakshina mal machen, die halten ja auch an jedem Tempel. Jeder Tempel verlangt wieder gewisse Puja. Und an dem Haupttempel, da sind Schlangen, da sind 100.000 Leute. Also die stehen da stundenlang an, um für einen winzigen Augenblick so am Allerheiligsten mal vorbeihuschen zu können oder sowas. Aber ich selber muss auch sagen, ich habe nie so viel jetzt mich mit den Tempeln, auch mit den Ashrams erzählt. Ich hatte es euch ja schon gesagt, so. Das Ashram-Leben, das hat mich eher gleich von Anfang an ferngehalten. Was ich auch verstehe, weil mein Platz war immer mit den Menschen so. War auf der Straße in Indien, war in der Wildnis, war immer. Ich habe mich jetzt nie so groß hingezogen in die Ashrams oder auch in die Tempel oder so. Ich habe mir natürlich viele angeschaut, gerade auch Tempel sind auch alte Sachen, die haben auch schon. Allein über diesen Tiruvannamalai-Tempel könnte man ganz viel erzählen, auch wirklich krasse Geschichten so. Das sind Sachen, die kommen dann bei uns im Westen gar nicht an. Welche Tradition allein sich in diesen Tempeln da verbirgt, auch an alten Schriften und so weiter. Aber ich selber bin halt eher mehr so in dieses wilde Leben immer reingegangen. Aber das ist dieser Berg hat halt unglaublich viel so Schreine auch um sich rum. Es ist übrigens auch nicht nur Hindus dort. Es gibt auch Muslime, die dort leben. Ja, auch da unten in Südindien gibt es auch schon seit ein paar hundert Jahren auch Muslime, die dort leben. Und auch hier direkt im Shivas Land rund um Arunachala gibt es kleine Dörfer, wo Muslime leben. Es gibt auch eigentlich keine Probleme dort. Also da unten kommen Leute ziemlich gut miteinander klar so. Sind auch dann, weil Muslime haben auch wieder andere Bestattungsriten, sind dann rund um den Berg, tauchen auch immer wieder mal Gräber auf, auch ganz ungewöhnlich, aber sind dann islamische Gräber. Also auch für die war das irgendwie ein besonderer Berg, ein besonderer Kraftort. Das passt aber auch wiederum geomantisch, denn Shiva, so eins von diesen Attributen, wie halt dargestellt wird, Shiva tanzt auch auf den Gräbern. Ja, es geht auch eben um diese Konflikt Leben und Tod und Erschaffen und Zerstören. Und Shiva ist eben der Herr sozusagen über Leben und Toten. Und es gehört auch immer zu den Shiva-Attributen dazu, dass er auf Gräbern rumtanzt. Also, aber passenderweise sind auch Gräber da. Oder Shiva braucht immer Schlangen. Ja, Schlangen werden immer dargestellt bei Shiva. Schlangen sind da am Berg. Ja, also wenn du dort rumwanderst, immer barfuß. Also ich habe mehrere Schlangen gesehen, auch wirklich welche, die einem auch Respekt einflößen, also große, tropische, giftige, wie auch immer. Aber ich meine, aber die gehören dahin. Das ist das Nächste so. Das ist, da gehört alles zusammen. Das ist diese Einheit von Natur, von diesem Ort, Kultur, Kraftplatz, alles hat da seinen Platz. Ja, und wenn dir eine Schlange begegnet, dann hat das auch seinen Sinn irgendwo. Ja, sehr, sehr interessante. Das ist jetzt hier Ramana Maharishi. Vielleicht der bekannteste Heilige oder Mystiker, der mit dem Berg in Verbindung gebracht wird. Tatsächlich kann man sagen, ich glaube, es ist sicher zu sagen, der ist vielleicht der größte indische Mystiker des 20. Jahrhunderts. Von dem man weiß. Du musst auch dazu sagen, da gibt es ja noch mehr, von dem man nicht weiß. Das in Indien kannst du nicht erkennen, ob das ein Bettler ist oder irgendein Guru, dem schon 100.000 Leute folgen. Das kannst du nicht unbedingt immer unterscheiden. So. Aber der hier ist wohl der bekannteste, Ramana Maharishi, auch über ihn, da könnte man endlos Geschichten erzählen. Aber er hat sein Leben lang immer nur auf den Berg gezeigt. Und hat immer nur gesagt, Leute, der Berg. Er und der Berg sind eins. Ja? Aber die meisten Menschen brauchen halt so ein Gesicht. Und Ramana ist, man kann schon sagen, wie so ein Gesicht geworden für den Berg, der letztens auch diese Kunde von dem Berg in alle Welt rausgetragen hat. Vorher, der Berg war nie ein Geheimnis, aber er war in Südindien halt bekannt. Ich schätze sogar, die meisten Leute in Nordindien haben von dem Berg vor 100 Jahren noch nicht gehört. Der war halt zwar eine andere Zeit, aber das Dschungel dort unten und da sind Tiger rumgelaufen. Da gab es ja schon diese Tempel und die Tamilen sind dort immerhin, aber aus Nordindien hat man da nicht viel gewusst. Aber es kam dann mit Ramana, der bis in die 50er Jahre hat er gelebt, bis in die 1950er, 18 noch was, bis in die 1950er, der hat diesem Berg ein Gesicht gegeben. was Menschen anspricht. Weil es ist wirklich auch allein auf dem Foto, es ist schon, da kommt schon eine ganz besondere Ausstrahlung raus bei dem. Auch die Augen von ihm, das hat schon eine ganz besondere Ausstrahlung. Es ist auch ein großer Guru gewesen, dem ich auch positiv gegenüberstehe. Aber er hat eben auch sein Leben lang gesagt, es geht um den Berg. Es geht wirklich um diesen Kraftort. Er selber, alles, was er den Leuten gibt. Und der hat gar nicht viel geredet. Ramana war tatsächlich einer von diesen Maha-Gurus. Der hat gar keine großen Worte benutzt. Das war einfach nur, mit dem zusammenzusitzen. Bei dem zu sitzen, da hast du dich eine Weile hingehockt bei dem. Und nach ein, zwei Stunden hat es halt in dir drin Klack gemacht. Und dann hast du dich bedankt und bist wieder gegangen. Ja, so lief es bei Ramana. So läuft es beim Berg. Das ist nichts anderes. Aber Ramana hat immer nur auf den Berg hingewiesen. Ne? Allerdings gibt es ganz viele von seinen Anhängern, sind halt dann auch in diese typischen Guru-Muster reingefallen. Es gibt heute ganz viele Gurus, die sich auf Ramana beziehen. Einer von seinen Schülern war ein gewisser Papaji. Und das war ein Guru, der ganz viele Westler angesprochen hat, so in den 70er, 80er Jahren, ne? 90er Jahren. Hat er ganz viele Westler angesprochen und als der dann selber wiederum verstorben ist, sind auch ganz viele von diesen Papaji-Jüngern dann auch nach Tiruvannamalai gekommen, um nahe bei Ramana zu sein. Und viele von denen sind dann wiederum selber Guru geworden. Heute übrigens zum Teil Leute, die sehr erfolgreich im Geschäft sind, hier auch in Deutschland und richtig big im Guru-Business sind. Aber letztens ist das alles nicht so wichtig, weil wenn du es zurückverfolgst, endest du bei ihm. Und auf was zeigt er? Nur auf dem Berg. Der Berg ist alles, was zählt. Der Berg ist es. Das ist der Spiegel. Der Berg ist dieses Kraftfeld von Wahrheit, was eben alle Illusionen, alle Täuschungen, vor allem die du selber gemacht hast oder die du auch schon mitbekommen hast als karmisches Paket, welche Familie bist du reingeboren und so weiter. Der Berg ist es, der es auflöst. Aber es gibt auch jede Menge andere Gurus dort. Der hier zum Beispiel, ein bisschen wilderer, das ist Yogi Ram Surat Kumar. Den habe ich tatsächlich sogar noch lebendig gesehen in seinen letzten Jahren. Das war ein Typ, der hat jahrzehntelang wild gelebt. Es war so ein wilder, freier Barber, wie man sagt in Indien. Ne? Der immer nur im Hier und Jetzt ist, der kein Eigentum hat, nichts, ja? Der einfach nur rumzieht. Und irgendwann haben ihn dann aber so ein paar reiche indische Frauen haben den entdeckt, so als Guru. Und haben aus dem dann so ein riesen Ding gemacht. Und als ich dann dort war, da hatten die schon einen Ashram für den gebaut. Das war echt richtig groß. Und ging es dann schon so Zehntausende von Anhängern und so. Und das wird dann immer so recht kurios, diese ganzen Ashram-Szenen. Da will ich jetzt gar nicht so viel drüber reden. Aber naja, das ist mir ein wenig fremd. Das verstehe ich nicht so. Diese ganze Heiligenverehrung, die halt da auch so stattfindet. Aber ich meine, der Typ hat das nur in seinen letzten 5, 6 oder 10 Lebensjahren gehabt. Die meiste Zeit seines Lebens ist der frei um den Berg herum gezogen. War einer von den ganz bekannten Leuten so. Das ist Yogi Ram Surat Kumar. Ich habe euch schon erzählt, die großen Tempel und Ashrams sind vielleicht gar nicht so das, was einen dann so fasziniert. Oft sind es diese ganz kleinen Dinge. Rund um den Berg gibt es ganz viele kleine Schreine, die direkt aus der Natur kommen. Ja? Wie auch in diesem Fall hier, das was hier so rot zu sehen ist auf dem Bild, das ist im Grunde genommen ein Termitenbau. Und Termitenbauten, die gelten dort auch als heilig. Das sind aber dann Heiligtümer auch für die Mutter. Also das sind weibliche Heiligtümer. Aber die eben, das ist kein Widerspruch, weil dieses Shiva, Arunachala, ist nicht männlich-weiblich. Das ist die Seele des Universums. Da gehen eben alle möglichen Dinge raus. Und eben deswegen gibt es dort auch viele Kali-Tempel zum Beispiel oder Tempel für andere Gottheiten auch. Ja. Und diese kleinen Schreine, die da zum Teil sind, ne, die sind auch so kraftvoll, so stark. Und werden dann halt oft, das ist dann nicht mehr Brahmanen, die sich darum kümmern. Da ist dann keine Kohle mehr involviert, sondern sind dann eben Leute wie der hier, der Barber, der kümmert sich halt jeden Tag um seinen Schrein. Das ist alles, was er macht. Ja. Das ist übrigens interessant, einer von den Tempeln, die es da auch gibt, heißt Pachayaman-Tempel. Der Pachayaman-Tempel, das ist der Tempel der grünen Mutter. Und jetzt werden vielleicht Kenner von euch, werden vielleicht sagen, was, Pachayama, das ist doch der Name der Göttin in Südamerika, bei den Inka. Das ist richtig. Aber es gibt eben auch in Tiruvannamalai gibt es den Pachayaman-Tempel. Der Tempel der grünen Mutter. Das ist genau die gleiche grüne Mutter wie bei den Inka. Also interessant. Überhaupt interessant, dieses Tamil ist eine ganz besondere Sprache. Und da könnte man auch noch ein eigenes Thema mal aufmachen. Nur diese ganzen Sprachverbindungen. Also wie diese Sprache ist sehr alt und wo Tamil-Begriffe überall auftauchen. Aber eben auch zum Beispiel der Pachayama-Tempel. Hier habe ich noch so einen kleinen Schrein, auch hier im Grunde genommen so einen Termitenbau. Und das sind diese kleinen Orte, die oft am besten sind. Wenn du so Pradakshina machst, dann einfach mal dort an so einem Platz mal verweilen, mal eine Pause machen. Ich kann euch ja mal eine Story erzählen, weil es ist mitnichten so, dass für mich das dort alles immer nur ein Joyride war. Ja, und das... Ich kann euch auch mal als Beispiel mal eine kleine Geschichte geben, wie es einem selber halt auch geht. Weil ich selber ja auch mal wieder in diese Ego-Fallen reintappe. Es ist ja nicht so, dass ich da jetzt der Guru bin und über dem allen schwebe. So. Als ich das zweite Mal zum Berg gekommen bin, also von Europa aus, ich war so glücklich, ich war so froh, dort zu sein. Ne? Und am ersten Abend, ich komme dort an und ich war so glücklich und dann bin ich an einen von diesen kleinen Kraftorten gegangen, die da um den großen Kraftort rumsitzen. Und das war so ein, in dem Fall war es ein heiliger Baum und daneben war so ein Gat, ein Tank. Das sind so wie ein Wasserbecken, wo früher eben ein Tempel stand. Und dann wäscht man sich halt zu gewissen Pujas, musste dich halt reinigen. Von dem Tempel war nichts mehr übrig. Das ist auch so dort in Indien, die Tempel kommen und gehen. Es gibt da keinen Denkmalschutz oder sowas. Da lachen die drüber. Wenn ein Tempel nicht mehr die nötige Energie hat, dann verschwindet er einfach. Und dann entstehen aber neue auch wieder. Und der Tempel, den gab es doch nicht mal, aber dieses Becken war noch da. Und eben dieser heilige Baum, an dem so ein kleiner wilder Schrein war, so ähnlich wie hier. Und das war einer meiner Lieblingsorte. So. Und naja, ich komme dort wieder hin nach Indien und oh, ich bin halt so stolz. Ich bin so glücklich, dass ich wieder da bin. So, oh, ich bin wieder hier, Arunachala. Und ich habe in dieser Zeit, wo ich in Indien war, ich habe sehr viel Musik gemacht. Also auch, und dann in der Reisezeit überhaupt viel Straßenmusik und so weiter. Und habe in Indien halt viel so Bhajans gesungen. Bhajans sind einfach indische Mantren. Ne? Und hier im wilden Style, also Gitarre und halt einfach rausgehauen. Und ich war auch ganz gut drin, ne? Weil ich sehr viel gemacht habe und das halt ein bisschen Talent da bei mir ist. Und ja, da bin ich eben an diesen kleinen Kraftort hin und also so mit der Absicht, boah, ich komme jetzt und dann singe ich meinen Bhajan so für den Berg und für die Spirits und vor Ort da. Und ich hatte aber irgendwie nicht richtig die richtige Einstellung da drin. Es war so ein bisschen so ein Ego-Trip, wenn ihr versteht. Ah, hoppla, jetzt komme ich, weißt du. Und ich singe euch jetzt mal hier, weil ich habe es gut gelernt. Und guck mal, was ich alles kann. Also so ein bisschen so wie so ein kleines Kind. Guck mal, Papa, ich kann jetzt was. Schau zu. So. Also so ein bisschen war ich drauf. Es war jetzt keine böse Absicht in mir drin oder sowas. Ja. Aber halt trotzdem war es eben ja so eine Ego-Falle. Ja. Aber das habe ich in dem Augenblick nicht gemerkt. Ich gehe da halt hin, ja, und fange an zu spielen und singen und auch schön und so. Und ich singe aber da keine 5 Minuten, aber auch keine Leute oder so. Ich habe das nicht für Publikum gemacht, also wirklich nur für mich. Ja. Waren keine anderen Leute da, aber halt Spirits waren da. Naja, und ich machte so 5 Minuten und ich merke schon, irgendwie ist komisch so. Also ich kann zwar spielen und singen, aber irgendwie ist es nicht so der ein eigenartiges Gefühl, so ein eigenartiger Flow. Und plötzlich fliegt mir ein Insekt unter meinen Lungi, also unter meinen Wickelrock und sticht mich ins Knie. Und es hat sau weh getan so. Und das Knie ist dann auch sehr schnell angeschwollen und ich habe dann das Spielen aufgehört. Schon wo das Viech unter meinem Mantel ist, machst du das Haus jetzt drauf, ey, heiliger Ort und so weiter, ja, keine Tiere töten und na gut, sticht mich das und ich spiele weiter, merke, boah, ich kann nicht mehr, das tut mir jetzt so weh. Und hör das Spielen auf und gehe dann zurück zu der Absteige, wo ich da untergebracht war. Und ey, das Knie schwillt richtig dick an. Ja. Und dann bin ich da so und halt wieder so ein Moment, wo du dann ganz klein wirst. Ja. Oh Mann, was ist jetzt hier los? Weißt du, ich komme erstmals wieder zurück an diesen Ort, der so wichtig ist für mich und jetzt passiert sowas. Was ist hier denn nur los? So. Dann habe ich halt auch so nachgedacht, auch mit Shanti zusammen. Naja, Knie ist auch irgendwo ein Symbol für Demut, dich hinknien. Weißt du? Und auf einmal ist mir das so klar geworden, dass ich da einfach gar nicht die nötige oder die angemessene Demut hatte, sondern ich gehe da hin an diesen Platz und ich komme halt voll mit meiner Energie, weißt du, hoppla, jetzt komme ich, Ja, jetzt kommt Frank und das war total unsensibel von mir. War total unsensibel. Ich habe es nicht gecheckt. Ich war halt so sehr in meinem, wow, ich kann das so schön und so. Wie gesagt, gar keine böse Absicht, aber halt trotzdem eben, es war ein Ego-Trip. Ja. Und das ist, was mir da auf einmal total klar geworden ist, ja. Dass es damit zu tun hat. Ja. Naja, und dann bin ich dann am nächsten Tag, es ist im Laufe der Nacht, ist mir das so klar geworden. Ja. Und dann bin ich am nächsten Tag dorthin, wieder zu diesem Ort, ohne Gitarre. Ja. Und bin da ganz bescheiden hingegangen, hab dann da zu dem Baum oder zu dem Ort, zu den Spirits gesprochen, hab gesagt, hey, sorry, ich weiß nicht, was mich da geritten hat, hey, tut mir leid, wenn ich da irgendjemand gestört habe oder sowas, ich habe nicht angefragt, Entschuldigung, ich habe dann auch ein paar Blumen dann mitgebracht und habe ich dann da in das Wasser geworfen, in den Gatt und sorry, ist auch interessant, du schmeißt die rein und blubbert es auf einmal so, egal. Und ja, tatsächlich hat es dann geholfen, ja. Also das, diese Schwellung von meinem Knie, das konntest du zuschauen, wie das weggeht. Ja. Und ich meine, das sind so funktioniert das dort. Ich könnte solche Geschichten so viel erzählen. Wie gesagt, da gibt es Geschichten, die Momente, die so erhaben sind, aber es gibt auch echt harte Lektionen, durch die du gehen musst. Ja. Und das geht jedem so. Und so läuft es halt dort am Berg. Hier nochmal ein Bild von dem großen Tiruvannamalai-Tempel, der große Shiva-Haupttempel. Einer der größten in Indien, auch uralt. Wie gesagt, allein dieser Tempel, der birgt auch so viele Geheimnisse. Da könnte man echt auch noch mehr drüber erzählen. Wobei ich auch nicht so viel drüber weiß, weil das sind dann Dinge, die bleiben in Brahmanenhand. Also die erzählen da auch nicht alles. Gibt es auch Bereiche im Tempel. Du kannst zwar das meiste anschauen, aber es gibt Bereiche, die sind für dich als Nicht-Hindu nicht zugänglich. Und es gibt auch Bereiche, wo auch der normale Hindu nicht hinkommt, wo du nur als Brahmane hinkommst. Also viel unterirdisch auch. Überhaupt unterirdisch. Also das Nächste, da gibt es Geschichten dort. Ja. Ramana selber hat auch diese Geschichte erzählt, dass unter dem Berg, es gibt angeblich vom Tempel aus einen Tunnel, der so unter dem Berg, in den Berg hineinführt. Und da gibt es krasse Geschichten, dass da unterirdisch dann ganze Städte sind, Verbindungen dann hin bis zu, was weiß ich, Shambhala oder Agati oder so. Ja. Wirklich abgefahren. Auch Wasser. Ja, ich meine, es sind so viele so Dinge. An dem Berg, da hat er nach wie vor ein schönes Wildlife, also auch Tiere, die dort leben. Und da gibt es Stellen, das sind wie so Risse im Fels. Und dort sind Wasserstellen. Und diese Wasserstellen, die trocknen nie aus. Auch in den trockensten Zeiten von diesem Berg hast du dort immer Wasser zur Verfügung. Für die Affen zum Beispiel, die dort leben. Oder eben auch für irgendwelche Babas. Und da wird sich dann erzählt, dass was auch wirklich geheimnisvoll ist, wieso das Wasser, wo kommt das her? So. Das ist keine Quelle, die permanent sprudelt, das ist einfach wie Wasser in so einer Spalte halt drin. Und es wird nie weniger, nie mehr. Und es ist immer kühl und frisch. Es wird auch nie gammelig oder sowas. Da gibt es auch Leute, die dann das in Verbindung bringen mit irgendwelchen Flüssen in Nordindien, wie dem Ganges und so weiter. Also es ist wirklich, ey, das sind so viele kleine Sachen auch rund um den Berg. Wie gesagt, ich war dort ein Jahr lang. Ich könnte euch ewig diese Geschichten erzählen, so. Wunderschön auch halt immer wieder Bergbilder. Das ist auch so ein ganz typisches Berg, also dieses Häubchen, was er da irgendwie oben drauf hat, so Wolkenbildung. Also auch da, man kann wirklich seine Zeit verbringen, stundenlang nur den Berg so anzuschauen, zu gucken, wie sich der permanent verändert, je nachdem, welcher Tagesstand ist, wie das Wetter ist, wie das Licht ist, auch im Rhythmus der Jahreszeiten. Ne? Es gibt Zeiten, so nach der Regenzeit ist der Berg komplett grün. Ne? Und dann vorher in der Trockenzeit ist halt wirklich, da siehst du kaum noch eine Pflanze und überall nur diesen rötlichen Granit. Und er verändert halt ständig so sein Gesicht. Aber was halt bleibt, ist die Lichtsäule. Das ist vielleicht genau das Entscheidende, was eben schon der Name sagt. Die Lichtsäule ist dort unverrückbar. Die Materie, die wandelt sich die ganze Zeit. Die wandelt sich in jedem Augenblick so. Aber die Quelle, die Grundenergie, die hat keinen Anfang und kein Ende. Und das ist so die Lektion, die mir der Berg gegeben hat. Ich kam ja, ich habe es euch eingangs gesagt, mit diesen faustischen Fragen. Ich kam mit großen Fragen im Kopf. Der Berg hat mir nicht alle Fragen beantwortet. Ich weiß jetzt nicht alle Geheimnisse dieser Welt. Also genauso wie ihr bin ich auch ständig am Lernen und Neues erfahren. Was mir der Berg genommen hat, ist die Last der Fragen. Vorher war es so, ich muss das wissen. Ey. Ich muss jetzt endlich wissen, was ist Sache. Ich brauche die Wahrheit. Ich möchte jetzt Antworten haben. Ich habe nicht auf alles Antworten bekommen. Ich habe viele Antworten bekommen, aber auf manches nicht. Aber die Fragen, die lasten nicht mehr so sehr auf mir. Weil der Berg dir eben zeigt, das ist Unendlichkeit. Und in der Unendlichkeit, was egal, wie viel du weißt oder wie viel du zu wissen glaubst auch nur, ist halt dann verschwindend gering, wenn das halt echt unendlich ist. Und wenn du einmal reinschaust, okay, alles klar, so, dann das erdet dich halt so schön. Ja. Und das ist, was dieser Berg halt ist. Er zeigt dir die Unendlichkeit. Und das ist natürlich für das Ego ist das schwierig. Für das Ego ist das nicht einfach. Und ich habe dort echt Leute gesehen, auch zum Teil Gurus selber, so, die dort dann komplett innerhalb von 2-3 Tagen sich verwandeln, die es komplett zusammenhaut, denen sie all ihre Show, ihr Selbstbewusstsein, so alles wird dort geraubt. Ja. Und es geht halt dann um echtes Selbstbewusstsein, das echte Selbst, also sich um das Bewusstsein. Das ist, um was es da geht. Ja. Und der Berg hält dir das hin. Und die meisten Leute haben natürlich Angst davor, weil das Ego, du verlierst da die Kontrolle so. Aber das Schöne ist, wenn man sich wirklich darauf einlässt, du fällst, aber du fällst eben nicht ins Bodenlose, sondern es kommt dann eben schon eine Hand, die dich irgendwie führt. Das war so der Punkt, wie ich nach Indien bin. Ich habe mich echt bildlich wie, ich springe jetzt in diesen Fluss, weil ich möchte wissen, was Sache ist. Und wenn der Fluss mich nicht trägt und ich untergehe, das war mir zu dem Zeitpunkt auch egal. No, so what? Aber es hat mich eben nicht, du gehst nicht unter, sondern es trägt dich auf einmal. Und das hört halt nicht auf. Ja. Also für mich kann ich echt nur sagen, das ist wirklich, ich glaube, es sind nur ganz wenige Tage in meinem Leben, wo ich nicht wenigstens einmal am Tag irgendwie an den Berg denke, den Berg fühle. Ich bin da jeden Tag verbunden damit. Und die Zeit, als ich dort war, das ist jetzt schon über 15 Jahre her. Aber es ist permanent präsent. Ja. Und das ist, weil viele Leute fragen mich auch immer so, hey, boah, woher nimmst du diese positive Lebenssicht? Woher nimmst du den Mut? Woher nimmst du die Liebe und auch die Freude? Und ich meine, wenn du solche Informationen hast und über Themen recherchierst, wie wir es zum Teil machen, wie kannst du dann auch gelassen sein? So, das ist die Antwort. Das ist die Quelle, mit der ich verbunden bin. Ne? Und die Quelle von Arunachala, das ist diese Truth Frequency, die Wahrheitsschwingung. Und das ist genau, was wir heutzutage brauchen. Ja, und das ist nicht jeder von euch, das ist mir schon klar, es kann jetzt nicht jeder nach Indien fahren, zu diesem Berg. Es ist für mich eine besondere Gnade, dass ich das machen durfte. Irgendwo bin ich auch ausgewählt worden und tatsächlich ein klein bisschen bin ich auch stolz, weil ich habe es auch gewagt. Das ist vielleicht das Einzige, was ich mir so auf die Schultern klopfen kann. Ich war mutig, ich bin den Schritt gegangen. Aber alles andere ist für mich auch aus meiner Sicht halt auch eine Gnade, die mir geschenkt wurde. Hey, boah, du kommst dorthin. Und ich kann halt das berichten. Deswegen mache ich das auch, was ich hier mache. Deswegen teile ich das mit euch, erzähle das mit euch. Nicht nur das Thema vom Berg, sondern alle anderen Themen auch. Das ist halt meine Bestimmung auch irgendwo so. Ja. Und es kann jetzt nicht jeder von euch dorthin gehen, aber was das Entscheidende ist, diesen Kraftort gibt's. Und dieser Kraftort ist ein Spiegel für unser Herz. Das ist das Herzzentrum der Welt. Und diese Lichtsäule ohne Anfang, ohne Ende, die sind uns selber auch. Und das ist das Allerentscheidende, so was es irgendwo zu erkennen gibt. Und wenn du das erkennst, vielleicht ist das sowas wie Erleuchtung. Ich weiß es auch nicht, weil Erleuchtung ist nicht irgendein Punkt, wo du dann alles weißt, weil das ist ja der Trugschluss, in dem eben da Brahma und Vishnu waren, die beiden Urgötter. Ja, jetzt weiß ich alles, jetzt bin ich Nummer eins. Das ist Trugschluss. In der Unendlichkeit gibt es nicht alles Wissen. So. Ja, es ist halt unendlich. Und und diese Unendlichkeit ist aber in uns auch drin. Das ist was unsere Seele ausmacht. Da ist kein Anfang, kein Ende. Und wenn wir uns mit dieser Kraft in Tune bringen, die in jedem von uns ist, wenn wir daraus leben, dann kannst du mit einer gewissen Gelassenheit auch leben und wirst dann nicht mehr so schnell reingezogen in die ganzen Zentrifugalkräfte. Also das ist die Axis Mundi, die Lichtsäule. Das ist das Auge des Hurricanes. Da ist ganz still. Drumherum, da toben dann die gewaltigen Kräfte bei so einem Wirbelsturm. Aber ganz in der Mitte ist es still. Und das ist, was der Berg ist. Das ist die Mitte. Und das ist die Stille. Und das ist genau das, was wir in uns auch drin haben. Und damit in Verbindung zu kommen, das ist Yoga. Yoga ist ja auch, die meisten bei uns meinen, Yoga ist halt, hat mit gewissen Positionen und so zu tun. Ja, das ist auch Yoga. Aber Yoga heißt eigentlich nur so viel wie vereinigen, sich eben mit der Quelle vereinigen. Und es gibt viele Arten von Yoga. Viele Möglichkeiten von Yoga. Und am Berg sind sie alle okay. Die Leute sind total verschieden. Also ich kann auch nur für mich sprechen. Aber was es geht beim Berg, ist eben sich selbst zu erkennen. Ne? Das, was ja letztens für ganz Indien gilt, ist ja so ein alter Spruch unter Indienfahrern, ist ja Discover India, Discover yourself. Entdecke Indien, entdecke dich selbst. Die Reise durch Indien ist im Grunde genommen wie ein Spiegel für eine innere Reise, die du machst. Das ist, um was es geht. Sagen erfahrene Indienfahrer. Und ich kann mich dem nur anschließen. So. Und das ist, um was es beim Berg ausschließlich geht. Es geht um nichts anderes. Deswegen hier Ramana, den ich euch vorher gezeigt habe, der hat auch nur eine Methode überhaupt gepredigt. Er hat letztens immer gesagt, ja Leute, lasst sie einfach auf den Berg ein. Aber er hat halt dann doch so eine Art Teaching entwickelt und das nennt sich dann Self-Inquiry. Im Grunde hat er gesagt, Leute, fragt euch einfach immer nur wieder selber, wer seid ihr? Schau in dich rein, wer spricht gerade, wer denkt gerade? Ja, es ist wie wenn du im Kino bist und du schaust den Film auf der Leinwand so. Und es ist ein altes Ding, es ist wie das Höhlengleichnis schon, ja, von Platon. Ne? Aber du, heute in unserer Zeit, wir sind im Kino, wir schauen auf die Leinwand und wir können es doch voll mitreißen lassen. So irgendwelche Kinder, wenn du im Kino bist, die gehen da voll mit ab, so, die sind richtig Teil der Handlung. Aber du kannst dich auch mal umdrehen und dann siehst du hinten den Projektor. Das ist was Self-Inquiry ist, halt immer wieder in dich selber schauen, um dadurch dann in Verbindung zu kommen mit seinem Innersten und alles andere bricht halt dann da weg. Self-Inquiry. Ja, hier noch ein paar verschiedene Bilder mal. Das ist jetzt der grüne Arunachala, so kurz nach der Regenzeit hier, wo alles, das ist auch so dramatisch in Indien. Wenn die Regenzeit kommt, was da passiert in der Natur, das ist wirklich auch ein richtig großes Ding. So. Dann habe ich noch eins dabei. Ja, jetzt hier so als letztes so eine schöne kleine grafische Zusammendarstellung mal. Eben unten der Shiva-Tempel, so in der Mitte, so Shiva, wie er dargestellt wird. Übrigens auch recht interessant, die Attribute, da sehen wir wieder Schlangen. Ja. Wir sehen oben den Mond, auch immer die Verbindung mit dem Mond. Der Trijul, der Dreizack, auch interessant, ja. diese ganzen Symboliken. Da könnte man auch noch tiefer drauf eingehen. Ja, und oben halt der Berg und das Licht. Ja. Ja, wie gesagt, ich könnte echt, ich schaue auch immer so ein bisschen auf die Uhr, aber ich möchte die Dinge kompakt halten. Das ist übrigens nicht so, dass, weil das manche Leute in Kommentaren geschrieben haben, dass Nuhu Visu mir da jetzt irgendein Zeitlimit setzt. Keineswegs. Das Zeitlimit setze ich mir selber, weil ich in diesem Format hier halt Dinge einigermaßen kompakt halten möchte, damit gewisse Themen auch mehr Verbreitung finden, die mir wichtig erscheinen. Ich mache ja dann auch andere Dinge, wo ich dann auch noch intensiver Zeit habe, noch tiefer reingehe. Und zu dem Thema Berg, Arunachala, könnte ich wirklich, ich sage, ich war ein Jahr dort, ich meine, es gab Tage, wo nicht so viel passiert ist, aber es gab Tagephasen, die waren so intensiv, wo so viele Dinge passieren. Manche Tage, wo du echt meinst, ich werde wahnsinnig, ich drehe durch, ich halte es nicht mehr aus. Und dann wieder Tage, wo du echt so Eureka-Momente hast, wo du echt auf einmal, da gehen Schleier auf und auf einmal checkst du Dinge, verstehst du Dinge über dich selbst, ja, über deine eigene Vergangenheit, über dein eigenes Leben, aber auch im Zusammenhang eben mit den großen Bildern. Und ich meine, das ist wirklich, also boah, an dem Ort kann so viel passieren. Ich könnte euch so viel erzählen, es gäbe so viel mehr Geschichten. Ich hoffe, dass das Wichtigste bei euch angekommen ist. Das Wichtigste ist, es gibt so einen Ort. Und es ist ein Kraftort. Das hat erstmal nichts zu tun mit der menschlichen Religion. Es ist ein Kraftort, es ist ein Stück Natur. Und die ist ein Spiegel für das, was in uns drin ist. Und in jedem von uns gibt es dieses Self, diese Säule ohne Anfang, ohne Ende. Und mit der gilt es für uns halt in Verbindung zu kommen. Und Arunachala ist einer von den großen Jokern. Eine Abkürzung. Vielleicht für, wie soll man sagen, Karma-Auflösung für Dummies oder so ähnlich. Es trifft halt einfach jeden. Also wenn du dich drauf einlässt, wenn du nicht so einen dicke Schicht Klamotten um dich rum hast und Decken, wenn du dich nicht einpackst, sondern wenn du aufmachst und sagst, hier bin ich, dann geht das instant. Also das ist, geht ganz schnell. Und das ist hier die Botschaft, die da kommt. Und vielleicht schließe ich so mit einem von den Worten, die Ramana gehabt hat. Wie gesagt, Ramana hat nicht viel gesprochen, aber er hat dann auch so Gedichte geschrieben. Immer Hymnen auf dem Berg. Der hat immer auf dem Berg geschrieben. So, die Leute kapieren es irgendwie nicht, die meisten, aber egal. Aber eine von den Hymnen, so, das unter anderem eben diese Textstelle, und ich habe sie schon auf Deutsch übersetzt, also frei nach Ramana. Frei nach Ramana. O Arunachala, Du heilst die Menschen von dem Ego, die im Herzen zu dir meditieren. Also wer im Herzen so an dich geht, da geht es gar nicht darum, irgendwelche großen Yogi-Techniken zu haben. Es geht wirklich, der vom Herz zu diesem Berg geht, dem wird diese ganzen Ego-Dinger genommen. Ne? Und das ist, um was es bei diesem Berg geht. Wie gesagt, kann nicht jeder hinfahren, muss nicht jeder hinfahren. Aber ihr braucht auch nicht hinfahren, um mit dieser Frequenz von Wahrheit in Verbindung zu bekommen, denn die ist in eurem Herzen drin. Im Herzen. Nicht im Kopf, nicht in den unteren Chakren, sondern hier im Herz. Und das ist, was Aruna Chala ist. Das ist einfach ein Spiegel. Und vielleicht hat jemand wie ich da auch diese Therapie ein bisschen echt nötig gehabt. So. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn diese Energie nicht in mein Leben gekommen wäre. Keine Ahnung. Aber ich kann nur sagen, das ist so das Mojo, was mich am Laufen hält. Da. Das ist diese Kraft da. Und das Letzte ist eben eine Kraft, die in einem selber drin ist. Und in euch auch. Ja, und dann damit möchte ich hier für heute schließen. So. Danke sehr für eure Aufmerksamkeit. Es ist ein schwieriges Thema für mich auch. Weil es gäbe so viel zu erzählen. Ich weiß nicht, wie ich es rüberbringen soll. Und ich hoffe, es ist so ein bisschen rübergekommen, was ja meine Intention war. Also ich hoffe, es ist ein bisschen von dieser Schwingung von Aruna Chala rübergekommen. Und ich weiß, manche von euch wird es wahrscheinlich nicht so interessant sein, aber ich vertraue darauf und bin mir auch sicher, es gibt ein paar Leute da draußen, für die ist das genau die richtige Botschaft. Und vielleicht wird es für die Leute auch, ähnlich wie bei mir, das Wichtigste in ihrem Leben werden. Also schreibt auch wieder fleißig Kommentare, freue ich mich immer. Unterstützt uns auf Nuviso und unsere Arbeit, unser Wirken. Und ja, dann wünsche ich euch noch eine angenehme Zeit. Om Aruna Chala.